together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und neben sitzt wieder die Brenda. Hallo.
Hallo.
Genau, neue Woche, neue Folge. Wir haben auch wieder Gäste bei uns, nämlich diesmal wirklich Gäste, zwei Stück. Und zwar haben wir einmal bei uns den Patrick, hi.
Hallo.
Und die Steffi ist auch bei uns.
Hallo.
Und wir freuen uns schon sehr darüber, weil wir haben das Thema schon so lange im Kopf und endlich ist es soweit. Damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, stelle ich euch noch ganz kurz vor. Patrick ist 34 Jahre alt und du arbeitest im Kinderschutzbereich. Und die Steffi ist 29 und du bist Sozialarbeiterin in der Suchtberatung.
Genau.
Genau. Und damit man auch weiß, worüber wir reden wollen, erklärt die Brenda jetzt kurz das Thema.
Ich muss kurz noch was ausfüllen. Also eigentlich haben wir ja Sommerpause.
Ja, stimmt.
Aber wir nehmen unsere Pause immer so wahnsinnig ernst und uns selbst dabei, dass wir jetzt ein Thema irgendwie aufgegriffen haben, dass wir letztes Jahr, wir haben das ja zu zweit eine Klausur gemacht in Kroatien und haben da so eine Liste geschrieben. Ich habe wirklich gearbeitet. Ja. Es glaubt uns keiner. Aber das war tatsächlich so. Und wir haben eine Liste geschrieben an Themen, die wir gerne mal besprechen würden, die wir glauben, dass sie wichtig sind. Und da war euer Thema ganz oben. Mhm. Und ein Jahr später haben wir es dann geschafft.
Ich bin schon neugierig, was unser Thema ist.
Ja, und das
ich kenne es ja noch nicht.
Das Thema ist gut umschrieben. Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen. Ist alles, was gut gemeint ist, gut. Und es geht eigentlich darum, ums Helfen, anderen Menschen helfen. Wann ist es genug? Wie kann man helfen? Kann man schlecht helfen zum Beispiel? Gibt es wahnsinnig viele Fragen. Mhm. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go, bevor wir ins Thema einsteigen. Und Christiane beginnt.
Okay. Ausschlafen oder früh aufstehen?
Eindeutig.
Ausschlafen.
Früh aufstehen.
Abschalten kann ich am besten bei?
Aktuell zeichnen.
Musik machen und Holz arbeiten.
Logik oder Bauchgefühl?
Schwierig. Ich würde sagen, Logik bisschen wichtiger, aber das Bauchgefühl nicht ignorieren.
Würde ich auch so sehen. Logik, solange es geht. Und wenn ich dann das nicht mehr kapiere mit meiner Logik, dann das Bauchgefühl.
Das Beste, das mir im letzten Monat passiert ist, war?
Urlaub.
Entschuldigung, ich weiß mal, vorher. Muss ich das jetzt auch sagen? Ich könnte auch sagen, ich habe mir eine Kreissäge gekauft, aber das wird zu Spannungen liefern. Also Urlaub.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ratschläge sind auch Schläge, manchmal.
Ich weiß nicht, ob ich jemals so gute Ratschläge bekommen habe, weil ich mich meistens nicht daran erinnern kann. Was ich mich erinnern kann, war mein Uropa, relativ alt natürlich. Der hat mir immer gesagt, ich glaube aus der Kriegserfahrung und so, was du im Kopf hast, kann da niemand wegnehmen, deswegen musst du mir irgendwie für denken und lernen oder so. Das ist, glaube ich, tatsächlich der einzige klassisch, ein bisschen paternalistische natürlich, Ratschlag, an den ich mich tatsächlich erinnern kann.
Ja, das kann ich.
Sei nicht so ungut her manchmal. Ne? Also das, wenn man das als Ratschlag nimmt, ist es sicher auch ein guter Ratschlag.
Ich glaube, das kann ich nicht toppen.
Wenn ich einen Tag jemand ganz anders sein könnte, wäre ich?
Wenn es nur ein Tag sein muss, dann wäre ich gern der Mann einer furchtbar reichen und erfolgreichen Ehefrau, wo ich einfach nichts tun muss und mich mit dem ganzen Geld, das da ist, einfach nur verwöhnen lassen kann.
Ich glaube, ich wäre gerne eine Katze, weil eine Katze verbringt eigentlich ihren ganzen Tag mit Essen, Schlafen, Putzen, sich selbst putzen. Repeat. Ja, also wenn man so eine Katze sieht, wie sie genüsslich in der Sonne liegt, da denke ich mir manchmal, das wäre ich auch gerne.
Wenn du eine extra Stunde Freizeit am Tag hättest, wie würdest du sie nützen?
Mit Podcasts hören natürlich.
Ich würde mein Regal weiterbauen. Weil ich komme nicht an.
Als Kind wollte ich werden.
Da kann ich mich nicht erinnern, glaube ich. Ich glaube, ich hatte lange wenig Vorstellung davon, was ich werden will. Aber es war relativ schnell klar, dass ich so dieser klassische Ausbruch irgendwas mit Menschen... glaube ich, ist mir das schon recht früh gekommen und auch ein bisschen entdeckt habe, dass ich ein gewisses Talent habe, auch mit Menschen umzugehen. Und dann hat es einfach gedauert, bis ich gecheckt habe, wo es mich dann genau hinführt.
Also als ganz kleines Kind wollte ich, wie ich es genannt habe, Putz-, Kerdl-, Autofahrer werden. Ich glaube, das sind sozusagen diese Reinigungsgeräte, die oft so Laub zammern. Das habe ich total, also meine Mama gesagt hat, total interessant gefunden. glaube, sie ist ganz froh, dass ich dann doch was anderes gemacht habe. Und später wollte ich dann irgendwie Erfinder werden und immer irgendwie einen Motor konstruieren, der so aus Abgas irgendwie Wasser macht und saubere Luft.
Womit kann man dir eine Freude machen?
Ganz klassisch, glaube ich, einfach mit gutem Essen.
Wenn man mir Gewand schenkt, mag nicht einkaufen, das stresst mich. Und wenn das jemand anderer für mich macht, dann finde ich das total angenehm. Und da bin ich auch nicht heikel, wie es ausschaut. Hauptsache, ich muss es nicht machen.
Danke sagen möchte ich.
Wieder eine recht klassische Antwort, aber ich finde, es trifft einfach zu. Den Menschen in meinem Leben, die für mich da sind, die mir zuhören, wenn ich es brauche, die mich weinen lassen, die mich aber auch zum Lachen bringen. Und ich bin recht froh, dass es doch ein paar solche Menschen gibt in meinem Leben.
Ich finde, bei so Fragen ist immer schwierig. Ne? Wen erwähnt man? Wen erwähnt man nicht? Weil, falls beide Herren, ist einer beleidigt. Ne? Das will ich natürlich vermeiden. Sozusagen allen Menschen, die irgendwie dabei beteiligt waren, das ist mir zu machen, was ich bis jetzt geworden bin.
Questions to go gemeistert. War gut. Also dafür, dass du ein bisschen angsterfüllte Blicke zu uns geschaut hast, war es wirklich gut. Also kann man echt nichts sagen. Und ich glaube, man hat jetzt auch schon ein ganz gutes Bild, wer ihr seid und was so eure Lebenswelten auch sind. Aber um das noch ein bisschen mehr herauszukitzeln, habe ich die erste Frage an euch. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil die Menschen, die mir als erstes einfallen, mit denen ich gerne Kaffee trinken würde, mit denen gehe ich eh schon regelmäßig Kaffee trinken. Also das sind tatsächlich irgendwie gute Freundinnen, Freunde, mit denen ich das gerne mache. Und ich glaube, mir fällt das auch ein bisschen schwer, mir zu überlegen, ob es so eine Person gibt, die ich irgendwie bewundere oder so, mit der ich gerne Kaffee trinken gehen würde, weil ich immer ein bisschen die Angst hätte, dass sie mein Bild zerstört. Also, dass die Person dann irgendwie voll unfreundlich ist oder also einfach dieses Bild, was ich von ihr habe, es dann so nicht mehr existiert. Deswegen bin ich da, glaube ich, recht vorsichtig bei so Wünschen.
Lustig, dass du das so siehst, weil ich mir auch gedacht, ich glaube, für mich wäre es irgendjemand, den ich so in emotionalen, aufwühlenden Zeiten, also damit meine ich die Pubertät, total interessant fand. Und natürlich irgendwie auch ein bisschen diesen Mythos zu zerstören. Ja? Da fällt mir als erstes irgendwie ein bisschen Kurt Cobain ein. Mhm. Ja? Weil ich glaube, ich tue mich eigentlich ein ziemlich fertiger ihrer Typ irgendwie oder so. Ja? Aber trotzdem ist er total irgendwie für mich so in Erinnerung, glorreich. Das war so eine wilde Zeit, die waren. Und irgendwie hätte mich das interessieren, wie der eigentlich, also wie der abseits dieses ganzen Bipapo war.
Oder John Lennon oder so vielleicht. So vielleicht noch mehr in der Vergangenheit.
John Lennon, ja, wobei ich glaube, dass das tatsächlich nur ein Café wäre, weil ist dann bald sehr viel Hippie-Rhetorik drinnen oder so und da tue ich mir dann manchmal ein bisschen schwer. Ich glaube, ich würde eher tatsächlich sozusagen jemanden dienen, der ein bisschen mehr polarisiert für mich so irgendwie, ja.
Ich bin ja eher auf der Seite von der Steffi, weil ich habe, also wie ich jünger war, also war eigentlich ziemlich merkwürdig für Menschen, die jünger sind, also so 14 oder so, habe ich immer die Christiane Hörberger extrem cool gefunden. Also mainly oder zuerst aus dem Grund, weil sie halt den gleichen Namen hatte wie ich, weil mir die Filme gut gefallen haben, weil sie halt früher irgendwie, ich weiß nicht, sie hat mir einfach irrsinnig getaugt. Dann habe ich sie das erste Mal, dann habe ich sie einmal bei einer Lesung erlebt und da war sie einfach wirklich nicht sehr nett zu allen umstehenden Menschen. Und da ist für mich so eine kleine Welt zusammengebrochen. Und dann kam auch noch dieses Video und dann war es sowieso ganz vorbei. Aber ja, also ich bin da sehr auf deiner Seite. Ich möchte nie wieder jemanden kennenlernen, den ich bewundere.
Ich möchte auch nie wieder irgendwen kennenlernen.
Einfach so, fertig. Gehen genug Leute.
Aber vielleicht ein bisschen so die Geschichte, wie wir auf das Thema gekommen sind und warum wir da irgendwie so an euch gedacht haben. Weil wir haben 2015 waren wir beide in Dreiskirchen engagiert und es war irgendwann wahnsinnig schwierig, den Leuten zu sagen, Freunde, wir wissen, ihr meint das alle total gut, aber erstens ist es ein Blödsinn, was ihr da macht und zweitens, es ist jetzt aber auch genug. Und das,
wie meinst du das, welche Leute?
Naja, die Leute, die Spenden gebracht haben, okay. Die dann gekommen sind mit Kaffeemaschinen und Schnee, also Skischuhen und so.
Interesting choice.
Ja.
Das ist noch nicht mal das Weirdeste, glaube ich. Was
ja, Videokassetten.
Also so Ablage.
Ja, so kaputt und so. Und vor allem, das hat mich dann irgendwann so gestört, dass die Leute immer gekommen sind, so, na, ich bringe nur Sachen für Kinder. Und dann waren einfach schon so, gut, es gibt jetzt 27 Paletten Windeln, die keiner weiß, wo es hingeben soll. Aber wir brauchen halt einfach Männerdeo, tut mir leid. Und das ist, also für jemanden, der nicht aus einem Bereich kommt, ist es wahnsinnig schwer zu sagen, jemand anderen, der helfen möchte, nein, das geht jetzt nicht, oder das war jetzt viel, oder das ist falsch, oder warum machst du eigentlich nicht das, was man bräuchte? Und das ist So, ich glaube, das ist gerade, wenn man so in dem Bereich noch in der Flüchtlingshilfe war, ist das ein ganz schwerer Lernprozess. Mhm. Und da haben wir gedacht, das war mir total spannend. Und die zweite Geschichte, ich habe jetzt meinen Monolog gerade. Ja. Und die zweite Geschichte ist, das stört mich wahnsinnig, dass Sozialarbeiter ja ein bisschen so gemacht werden zu den Superhelden. Was sie auch sind, aber ich finde, sie machen, es wird ein bisschen falsch dargestellt, weil immer wenn irgendwo eine Krise ist, dann braucht man auf einmal ganz viele Sozialarbeiter und die lösen dann alle Probleme der Menschheit. Aber ich glaube halt, dass man das finanziell auch mal berücksichtigen sollte. Und zweitens, ich glaube, dass die Leute auch gar nicht wissen, was Sozialarbeiter machen.
Mhm. Ja, also vor allem sozusagen das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, mit das viele Menschen oft nicht wissen, was Sozialarbeit eigentlich ist oder was wir da machen, den würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass Sozialarbeit an sich einfach auch so ein großes Spektrum an ganz vielen verschiedenen Dingen ist, dass es oft auch tatsächlich schwierig ist, das so auf einen Punkt zu bringen.
Ich fand es ganz interessant, was du mir heute gesagt hast, so kurz in der Arbeit ein bisschen geredet, so, was ist eigentlich Sozialarbeit? Mhm. Und das Erste, was eigentlich kommt, ist einmal eine Aufzählung, was das alles nicht ist. Ja, so.
Ich habe den Eindruck, dass es manchmal auch ein bisschen das Gegenteil oder sozusagen eine andere gesellschaftliche Sicht auf Sozialarbeit ergibt, im Sinne von, ach, das können doch eh alle. So, das ist so halt Reden mit Menschen.
Oder so wie du vorher gesagt hast, ist dieses irgendwas mit Menschen, das ist halt
genau, das ist so das Klassische und das, also so, ich mag halt irgendwie Menschen helfen, solange man das irgendwie will, ist das auch ausreichend, das zu tun. So. Und ich glaube, das kommt da auch immer ein bisschen, also das spüre ich zumindest teilweise in meinem jetzt auch weiteren persönlichen Umfeld, habe ich so Kommentare zumindest auch schon bemerkt. Und natürlich, Sozialarbeit löst definitiv nicht alle Probleme, weil das, glaube ich, gar nicht möglich ist in der Gesellschaft, in der wir halt leben, die eine kapitalistische ist, wo es einfach Probleme gibt, wo es nicht ausreicht, die soziale Feuerwehr hinzuschicken, was dann, glaube ich, oft auch damit gemeint ist. Na, okay, da an der Ecke gibt es ein Drogenproblem, uff,
10 Stunden hinschicken.
Schicken wir SozialarbeiterInnen hin, die das sozusagen lösen, ja, und man schaut sich aber nicht die eigentliche Ursache des Problems an, was halt nachhaltig viel sinnvoller wäre.
Kim, was du irgendwie vorher gesagt hast und vielleicht auch zum Abschluss dazu. Ich meine, soziale Arbeit ist ja extrem vielfältig oder so, ne? Und hat irgendwie mehrere Ebenen. Also, und eine der Ebenen ist der Auftrag. Von wem kriegst du einen Auftrag? Wer sagt dir irgendwie was, was sollst du irgendwie tun? Da gibt's so quasi theoretisch unterschiedliche Zugänge, aber dann halt auch ganz formale unterschiedliche Zugänge. Ne? Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, ein staatlicher Auftrag, der sagt irgendwie, da haben wir irgendwie ein Problem, da müssen wir was tun. Die Sozialarbeit hat die Aufgabe, dort zu intervenieren und irgendwie mit Leuten neue Zukunftsperspektiven zu arbeiten oder so. Das wäre ein klassischer, also so ein staatlicher, gesellschaftspolitischer Auftrag zum Beispiel oder so.
Dann vielleicht nur kurz ein konkretes Beispiel wäre, Ziel ist es, eine Person in den Arbeitsmarkt wieder zu reintegrieren.
Genau.
So, nur damit man sich das irgendwie vorstellen kann.
Dann gibt es sicher sowas wie einen institutionellen Auftrag, ne? Also für welchen Verein, Unternehmen oder wie auch immer ist das. Ne? Die haben oft da irgendwas. Ne? Ich muss im Monat XY Klientinnenkontakte haben, weil das ist im Vertrag so ausgemacht, sonst werden wir nicht finanziert. Oder ich muss, kann es ja im AMS-Kontext oder sowas bleiben, ne? Ich muss X oder sollte XY Menschen in irgendeine Maßnahme, also in eine Arbeitsmarktmaßnahme vermitteln oder so. Und dann gibt es aber noch sowas wie zum Beispiel den Auftrag von Klientinnen, ne? So, die irgendwie sagen, weiß nicht, was brauche ich jetzt, wo soll es hingehen, ne? wo möchte ich mich hinentwickeln. Und das Schwierige für die sozialen Arbeit ist dann oft, dass es da im Regelfall eigentlich ganz große Differenzen gibt. Ja? Und jeder dieser Auftrag, weil sonst ist es, glaube ich, kein Auftrag, also jeder Auftrag braucht ein Ziel. Ne? Und dann gibt es Zieldifferenzen. Kann man sich jetzt unterschiedliche Beispiele raussuchen, man mag jetzt nicht nur über das AMS reden oder so, aber natürlich, ne? Jemand, der vielleicht jetzt sozusagen im Rahmen einer AMS-Maßnahme zum Sozialarbeiter, zur Sozialarbeiterin kommt, man hat vielleicht ganz einen anderen Auftrag an die Person, als es jetzt der politische wäre oder der staatliche oder der von der Institution, sondern der will vielleicht jetzt mal ein Entlastungsgespräch, der will oder die will, keine Ahnung, über irgendein Thema besprechen, was jetzt gerade belastet, was ihr hemmt, irgendwie sozusagen auch in einen gewissen Arbeitsmarktprozess vielleicht einzusteigen, was weiß ich oder so. Ja? Und das ist dann, manchmal kann man es verbinden und manchmal kann man es nicht verbinden. Ne? Und das ist natürlich, finde ich, auch sehr schwierig, weil dann, ich würde jetzt schon mal die These aufstellen, dass Leute, die salopp formuliert sozial bearbeitet wurden, nicht alle der Meinung sind, dass ihnen geholfen wurde, also wenn man soziale Arbeit mithelfen. Ne? Ja. Also es gibt soziale Arbeit im Zwangskontext, es gibt soziale Arbeit in der Justizanstalt, es gibt in der Bewährungshilfe, was in Österreich großteils der Freien Neustadt macht oder so, wo es quasi jetzt gibt, okay, das gibt gewisse Auflagen, keiner muss regelmäßig zum Termin kommen, du musst da, wenn das nicht geht, dann versuchen wir das zu motivieren und so weiter und so fort. Aber es gibt sich auch irgendwann mal den Punkt, wo man sagt, okay, ich erreiche nicht mehr, muss es irgendwie zurückmelden. So wie in anderen vielen Bereichen. Ne? Gibt einen freiwilligen Kontext, wo die Leute dir eher zu dir kommen und sagen, okay, das und das sind meine Themen, die möchte ich noch besprechen. Dann ist wahrscheinlich die Aufgabe der sozialen Arbeit, das mitzunehmen, glaube ich, wenn man gut arbeiten kann. Und mal von dem, was da ist, arbeiten und dann versuchen, schauen, diesen Mischmasch an Aufträgen irgendwie unter den Hut zu bringen, um am Ende in einen Weg zu kommen, der für alle passt oder so. Finden aber alle auch nicht gut.
Finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn man nicht das Feld jetzt nicht so gut kennt, würde man das gar nicht so beurteilen und sagen, okay, da gibt es auch eine Zielvorstellung. Außerdem, nämlich, ich versuche es immer sehr banal auszudrücken, so wie es halt auch oft dargestellt wird. Ja? Nämlich so, wie die Chef vorher richtig gesagt hat, da ist ein Drogenproblem an der Ecke, da schicken wir jetzt 10 Stunden Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin hin und dann ist gelöst und aber wir haben es erledigt. Auftrag, ne? Genau, aber das ist die Sicht, glaube ich, muss man auch bekommen.
Und der Auftrag kann dann aber sein irgendwie, okay, ich will keine Drogenabhängigen sehen, weil ich habe Angst vielleicht, weil ich einfach das nicht aushalte, Armut zu sehen. Es gibt ja x Gründe oder so. Ja.
Ja.
Oder ich finde, man muss gar nicht sein, brauche ich alles Beispiel, wie die Drogenabhängigen nehmen oder so. Es sind einfach oft Verteilungskonflikte im öffentlichen Raum. Na, junge Generation, die sind halt lauter oder was weiß ich was. Voll. Ältere haben ein Ruhebedürfnis. Ja, Junge machen dann oft einmal ein bisschen Blödsinn und so weiter. Da müssen jetzt Sozialarbeiterinnen hin, weil die müssen die Jugendlichen irgendwie erklären, so sind die Regeln, so hat es zu laufen. Und das wird einen ganz großen Unterschied zum Beispiel machen, ob man dort jetzt wahrscheinlich Jugendarbeiterinnen oder sozusagen Kolleginnen aus der offenen Jugendarbeit hinschickt, die tatsächlich sozusagen von der Haltung her sagen, okay, wir möchten auf Augenhöhe mit denen reden, wir verpetzen nicht gleich, wenn ein Blödsinn ist, weil wir wollen die Themen, die da liegen, bearbeiten, wir nehmen die ernst, wir verstehen, dass die ein Bedürfnis haben zu was auch immer oder so.
Ja. Ne?
Wenn du jetzt so Leute hinschickst, ne, dann wird es vielleicht so sein für die anderen, die jetzt sich vor Uhr aufgeregt haben, dass da muss ja was tun, ne, mit dem zum Beispiel nicht zufrieden sein. Ne, weil die hätten einen Auftrag, die sollen eigentlich woanders hingehen. Oder so eine soziale Arbeit soll halt, ja, wir würden schon als Polizisten mit Waffen und Schlagstock hinschicken, schaut irgendwie auch nicht gut aus. Also schickt man Sozialarbeiterinnen hin, weil die haben so super Kräfte und verschieben die auch, verdrängen die aus dem Raum aus, ne, damit wir da wieder
Ruhe haben. Aber es ist halt netter irgendwie, oder? Klingt halt irgendwie so,
ja,
so
schön. Ich
persönliche Gewissen auch
nicht. Ja, so aber ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ja soziale Arbeit auch eben dahingehend kritisiert werden kann oder sozusagen die Rolle der sozialen Arbeit auch kritisch betrachtet werden kann, weil man sie natürlich auch als eine gewisse Systemerhalterin sehen kann. Ne? Also sozusagen schauen, dass die Leute, die irgendwie ausgegrenzt werden, die sozusagen von Ausschlüssen betroffen sind, von Armut betroffen sind, gerade noch so viel Teilnahme in der Gesellschaft zu ermöglichen, dass sie zumindest nicht revoltieren. Also jetzt ein bisschen überspitzt ausgesagt. Ne? Also und ich finde, da ist das auch ein ganz guter,
gutes Gewissen. Ne?
So, genau, und ich finde, da ist das ein ganz gutes Beispiel mit den Jugendlichen irgendwie, die vielleicht lauter sind oder so, dass das dann oft auch erwartet wird, glaube ich, von der Politik auch teilweise, dass wenn man da Sozialarbeit hinschickt, bedeutet das, die Jugendlichen geben ab jetzt eine Ruhe und sind kein Problem mehr.
Und wir haben nicht gleich die Polizei geschickt.
Genau. Und sozusagen aber aus der Sicht der Profession sozialer Arbeit geht es nicht darum, dass die Jugendlichen dann ruhig sind und keine Probleme mehr machen, sondern dass man mit ihnen arbeitet, ihre Bedürfnisse berücksichtigt und irgendwie schaut, dass man auch vielleicht Kompromisse schließen kann.
Mhm. Würdest du jetzt vielleicht sagen, ein bisschen so Schiedsrichter sein manchmal?
Kommt wahrscheinlich auch auf die Situation an.
In dem Beispiel würde ich es nicht sehen.
Okay.
Also. Weil ich finde, es geht dann, also Schiedsrichter assoziiere ich eher mit, es gibt irgendwie ein richtig und ein falsch oder es gibt ein
sozusagen.
Es gibt eine ganz klare Entscheidungsbefugnis und so wie ich das sage, ist es. Punkt.
Also ich hätte es ein bisschen anders gesehen. Ich hätte es eher gesehen, so, da gibt es zwei Sichten zu einer Geschichte, nämlich ja, die lauten Jugendlichen zum Beispiel. Und dann kommt die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter und sagt, okay, wir müssen noch auf die Jugendlichen hören, jetzt reden wir mal mit denen und dann schauen wir, dass wir irgendwie das gemeinsam lösen und dann...
Ja, vielleicht eher in Richtung Mediation
Aber es ist wieder die Frage, welchen Auftrag hast du? Ja. Ne? Bist du sozusagen aus der Gemeinwesenarbeit, die jetzt wohl nicht groß Zielgruppen... spezifische Arbeit, sondern sagen, okay, da gibt es ein Grätzl, da gibt es diese und jene Konfliktreihen, wir schauen uns das an, wir machen gemeinsame Projekte, was ist eben die Idee, die kennen sie vielleicht nicht, deswegen mögen sie nicht, also machen wir ein Grätzl fest, setzen uns zusammen und bereiten was vor mit den Alten, mit den Jungen und so weiter und so fort. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Die soziale Arbeit, und das finde ich schon sehr wichtig, hat auch immer sowas wie eine Parteilichkeit. Ja? Die ist unterschiedlich ausgelegt. Also sozusagen, ich bin für meine Klientinnen parteilich. Dann gibt es, je nachdem, es gibt sowas wie eine kritische Allparteilichkeit. Ne? Aber wenn es zum Beispiel Machtgefälle gibt, in einer Mediation zum Beispiel oder sowas, ja, wo man eigentlich Allparteilichkeit hat, wo ich nicht mit einer Person, aber merke so, dass ein derartiges Machtgefälle oder die eine kann sich nicht so gut ausdrucken oder ist, hat Angst, ist verunsichert, während die andere Person ne, da kann ich nicht allparteilich sein, weil die nicht auf gleicher Ebene sind. Da muss ich kritisch allparteilich sein und versuchen, die ein bisschen mehr zu pushen und den anderen ein bisschen zu bremsen und so. Und da hängt es mir davon ab. Und so, keine Ahnung, eine Jugendarbeiter oder so in dem Bereich, wird natürlich sagen, hey, irgendwie, ja, wir arbeiten eh mit den Jungs und Mädels dort irgendwie, wir schauen, was wir hinkriegen, aber die haben irgendwie auch Rechte, den Raum zu nutzen, das geht nur nicht denen. Und wir vertreten die auch sozusagen nach außen hin, ne, und gehen dann in Gespräche rein und sagen, jo, eh, aber ihr müsst euch jetzt auch was bieten und so. Ne. Mhm. Also deswegen ist es tatsächlich ganz, ganz schwierig zu sagen, was jetzt irgendwo Sozialarbeit sozusagen im Allgemeinen ist. Ne? Außer man definiert es halt professionstheoretisch. Da gibt es wahrscheinlich so einen Satz, was man runterbeten kann. Ne?
Ich habe in Vorbereitung einen Podcast gehört mit einem Sozialarbeiter aus Deutschland und der hat gesagt, er versucht seine Rolle so zu definieren, dass er versucht, andere Menschen glücklich zu machen. Die Frage ist für ihn immer, und da ist er in einer ähnlichen Geschichte, welche Widerstände gibt es, die man auflösen muss bei ihm oder bei ihr? Und was kann, muss man ihm noch geben, dass er oder sie das erreicht, um glücklich zu werden? Und da geht's, und das hat er versucht, das zu unterscheiden, ob es geht um Jugendliche, die Familienprobleme haben oder Suchtkranke oder Arbeitslose, das sind halt verschiedene Ebenen.
Ja, die Frage ist, finde ich, das stimmt schon. Ja, ich meine, ich finde glücklich machen grundsätzlich irgendwann mal einen guten Ansatz, weil ich denke mal, das soll jeder irgendwie machen. Ne, so. Je nach sozusagen theoretischen Grundlagen, nach Auftrag, nach vielleicht persönlicher Haltung, ne, die geht ja auch von bis oder so. Ja, ich sage jetzt einmal, so sehr, sehr katholische Background, Sozialarbeit oder so, die hat aus meiner Wahrnehmung jetzt, ja, vielleicht kriegt sie ja böse Zuschriften, aber aus meiner Wahrnehmung immer ein bisschen an so einem paternalistischen Zugang, na, ich weiß eh, was gut ist und jetzt müssen wir und du musst jetzt auch und bist das wert und so weiter. Und die Frage ist, glücklich machen, ne? Also was ist Glück? So, für wen ist was Glück?
Und das
muss das sein oder so, ne? Weil jetzt reden wir an einem anderes Beispiel, kannst du vielleicht noch mal mehr erklären, aber in der Suchtberatung oder so, sind Menschen, wenn sie aufhören zu konsumieren,
nicht unbedingt glücklich.
Glücklich. Wer definiert das und warum müssen die aufhören oder so? Ne?
Aber das ging schon darum, die Person, um die es geht, also die Klientin, der Klient, denen sein Glücksgefühl und denen
also
sein
herauszuarbeiten, wo er hinmacht.
Genau, ja. Okay. Also das ging schon darum, nicht um einen vordefiniertes Ideal von außen.
Also ich glaube, das, was mir dazu einfällt und was auch in der Suchtberatung, mit dem auch viel arbeitet oder dem ich viel arbeite und Kollegen, Kolleginnen von mir, ist so eine gewisse Genussfähigkeit rausarbeiten sozusagen. Weil das ist oft die Frage, was kann ich genießen oder was sind Genussmomente in meinem Leben, sind für manche Menschen, die zu uns kommen, ist das eine ganz schwierige Frage, die sie kaum beantworten können. Und da geht es dann teilweise darum, auch vielleicht so ein bisschen was rauszukitzeln und draufzukommen, dass es vielleicht doch gewisse Dinge gibt, die man genießen kann. Und aus einer suchtpräventiven Sicht ist genießen können eine ganz, ganz wichtige Ressource, vor allem wenn das mehrere verschiedene Dinge sind. Also ich finde, wenn man so glücklich sein, also wenn man so in die Richtung sieht, okay, schafft man es, eine Person dabei zu unterstützen, schöne Momente haben zu können oder vielleicht die so ein bisschen rauszukitzeln, weil oft gibt es das dann doch, also da ist die erste Antwort, boah, na, also sozusagen der gestrige Tag war nur scheiße. Ja? Und wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt und so, kommt dann doch hin und wieder mal raus, okay, eigentlich der Kaffee in der Früh, den habe ich genossen. Und da geht es dann oft um so ganz, ganz kleine Dinge. Ich glaube nur nicht, dass man die Leute glücklich machen kann oder sozusagen dazu bringen kann, dass sie genießen. Man kann sie vielleicht eher ein bisschen dabei unterstützen, dass sie es überhaupt einmal drüber nachdenken und es vielleicht ein bisschen bewusster machen für sich.
Was mir jetzt eingefallen ist, wie du es gesagt hast, so okay, oft ist nichts da, da muss man nachfragen und da kommt vielleicht doch noch was oder so. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Ansätze oder so, aber ich finde schon, dass in der sozialen Arbeit ein ganz wichtiger Zugang ressourcenorientierte Haltung, Menschenbild ist. Ja? Das ist manchmal extrem schwer, ne? Weil du arbeitest mit Leuten, die schon mal reinkommen und so, es ist alles scheiße, es ist alles total für den Hugo, ich habe keine Lust mehr, es nichts mehr geht oder so. Ja. Das heißt, man sieht auch, also sie kommunizieren selbst irgendwie ein Defizit nach dem anderen, Sachen, die nicht funktionieren, wo sie unglücklich sind, ja. Dann ist man selbst natürlich auch nicht frei von einer Wahrnehmung und sieht sofort, oh je, das geht nicht, ui, das ist ganz schlecht, das kann man wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil das schafft es zu hochschwellig und so weiter. Ja. Also, und ich finde das wirklich schwierig in der sozialen Arbeit und das ist dann schon wichtig, der Unterschied zwischen normalen Helfen, finde ich, dass nämlich sozusagen professionelles Helfen hat irgendwie, oder soziale Arbeit für mich als professionelles Helfen, wenn man so bezeichnen mag, hat halt eine eigene Wissenschaftstheorie, die sie forscht, die darüber nachdenkt, die sie das anschaut, die sie selbst kritisiert, wo sie unterschiedliche Strömungen halt massiv bekriegen, ist ja okay oder so, ja. Aber die hat irgendwie ihre eigenen Techniken entwickelt, ihre eigenen Analyse-Tools, ihre eigenen Zugänge oder so, ja, die irgendwie in der Form überprüfbar sind, kritisierbar sind und die sich genau mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Und natürlich macht das ganz was einen riesen Unterschied, mit, egal welches Handlungsfeld oder welche Problemlage da ist, wenn ich mit einer Ressourcen- oder Lösungsorientierung reingehe und irgendwie sage, okay, was läuft gut? Wo kann man was machen? Aha, wo ist vielleicht noch eine Ressource verschüttet, um es geht, ja? Und da gibt es zum Beispiel so Zugänge wie den gelingenden Alltag oder so. Jetzt würde man sagen, was ist ein gelingender Alltag? Naja, eine Tagesstruktur, also regelmäßig aufstehen, irgendeine Beschäftigung haben, ausreichend Einkommen haben oder was man sich halt so drunter vorstellt oder so. Ja? Mhm. Das ist natürlich oft einmal so weit weg von jemandem oder von der Lebensrealität aufgrund von, weiß nicht, Benachteiligungen oder was nicht, irgendwelchen Einschränkungen, ist ja wurscht, warum. Ne? Und man kennt es irgendwie, was so sind, naja, okay, aber die Person kommt trotzdem zum Termin, die steht trotzdem irgendwann irgendwo auf, ja, sie lebt noch, sie hat nicht aufgehört, irgendwie zu existieren, sie hat den jeden Tag offensichtlich das Ding weiterzuleben und irgendwas zu tun, ne? Das heißt, da ist ja trotzdem was da, sie kommt her, sie kann drüber reden und so weiter und so fort. Ne? Und wenn man über sowas einsteigt, ne, das hat was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, mit dem, was man rüberbringt, dann kriegt man stückelweise weiter. Also wenn man sagt, naja, okay, also erster Arbeitsmarkt geht sich nicht aus, jetzt bist du schon wieder besoffen und da und so. Ja. Und wenn man sich vorstellt, das hast du mir mal auch ganz, ganz gut erklärt, Steffi, finde ich, so die Frage, na, man sieht oft dann so die Auswirkungen. Ne, da gibt es jemanden, der konsumiert, ne, irgendeine Form Alkohol, Drogen oder so. Was halt oft einmal irgendwie selten nachgeschaut wird, ist irgendwie, was ist denn der Grund oder so. Ist es vielleicht auch, man könnte es sogar so sehen, okay, es gibt irgendwas, was irgendjemand nicht aushaltet und deswegen, keine Ahnung, trinkt er oder trinkt sie oder konsumiert sonstige Dinge, damit es das irgendwie aushaltet. Also zumindest die Person eine Strategie gefunden, wie es irgendwie tun kann oder so. Und wenn man also so
eigentlich reingeht, so ein bisschen so Konsum, um überhaupt überleben Funktion, zu können. Ja. Ne? Also
und wenn ich so reingehe, ne, mit so einer Haltung, dann kann es, ich finde, dann helfen ist ganz anders. Das heißt aber nicht, dass das Leben oder das, was wir jetzt allgemein oder vielleicht auch vom institutionellen Auftrag, ne, dann irgendwie haben, unbedingt gut ist. Ne? Aber die Frage ist,
wäre meine Frage gewesen, nämlich, wie schwer ist es so, die eigene Vorstellung, wie so richtig ist, wie so ein Tag ausschauen soll, oder ist es jetzt wichtig für jemanden, der ein massives Drogenproblem hat, dass der möglichst schnell einen Job kriegt? Das ist die eigene Ideale oder die Ideale der Gesellschaft, auf andere zu projizieren, oder wie misst man mit Maßstäben, die für den einzelnen Menschen wichtig sind oder richtig in dem Moment wahrscheinlich?
Also ich finde, das ist etwas, und ich glaube, das ist auch, also das ist ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, immer wieder beschäftigen, was natürlich auch oft schwer auszuhalten ist, wenn man sieht, dass eine Person immer wieder sozusagen in gewisse Kerben schlägt und man sich schon denkt, ach, man müsste doch nur das und das machen. Ja,
und man sieht auch auf den Leidensdruck. Ja,
ja, man sieht den Leidensdruck. Das nicht. Und ich glaube, dass nicht wenige meiner Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen in der Arbeit sich genau um dieses Thema drehen. Was ja dann auch selber manchmal belastend ist, da auch mit irgendwie zuzusehen und das mit anzusehen. Ich glaube halt, also das mit dem sozusagen, jemand, der Drogen konsumiert, soll schnell einen Job finden oder so. Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit der grundsätzlichen Haltung und vielleicht auch mit der Haltung der Organisation zu tun, in der man arbeitet. Ich arbeite zum Beispiel in einer Organisation, die akzeptanzorientiert arbeitet. Das heißt, das oberste Ziel ist nicht Abstinenz. Es muss nicht sein, dass die Leute nie wieder konsumieren, sondern da ist das Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Was auch immer das für sie bedeutet, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und wenn ich jetzt ein eher drastisches Beispiel hernehme, ja, wenn jemand zu mir kommt und schwerer Alkoholiker ist, mir dann auch erzählt, dass er eigentlich kein Einkommen hat und der Wohnungsverlust droht, dann werde ich nicht anfangen, mit dem darüber zu sprechen, dass er jetzt schon aufhören sollte mit dem Alkohol. So. der ist wahrscheinlich gerade in einer Situation, in einer Lebensphase, wo das eigentlich gerade das geringste Problem ist. Mhm. Ja, oder das geringste, aber sozusagen, wo andere Dinge einfach relevanter sind und die Leute ja dann oft auch deswegen überhaupt zu uns kommen. Mhm. Es kommt ja auch vor, dass Leute kommen, gar nicht unbedingt wegen dem Alkoholkonsum oder wegen dem Drogenkonsum, sondern manchmal kommen Leute auch, weil eigentlich sozusagen die Probleme, die da rundherum halt entstehen, sie stressen oder sozusagen sie da einen Leidensdruck verspüren. Das heißt, die wollen dann, okay, ich habe kein Einkommen, wie komme ich zu einem Einkommen?
Mhm. Ja. Da habe ich eine Frage, also weil es genauer reinpasst, und zwar, weil wir jetzt schon extrem drinnen sind, in dem, wenn die Leute schon bei euch sind. Wie kommen die Menschen eigentlich zu euch? Werden die zu euch hingeschickt, kommen sie von sich selbst aus? Weil ich denke mal, wenn sie von extern irgendwo hingeschickt werden, das hört man ja auch irgendwie immer, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern oder die Freundin sagt, so, hey, du trinkst ein bisschen viel, geh da mal hin, mhm. dann wird der wahrscheinlich, oder die auch vor dir sitzen und sagen, was willst du mir jetzt erzählen, ich habe kein Problem. Mhm. Also wie kommen die überhaupt zu euch?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Der Patrick hat es vorher schon ein bisschen erwähnt, es gibt was man irgendwie nennt in der sozialen Arbeit im Zwangskontext, wo Leute tatsächlich geschickt werden, also jetzt nicht von der Mama oder so, sondern halt vom Gericht, ja. Also es gibt sowas in Österreich, das heißt Therapie statt Strafe, dass Menschen, die gewisse Delikte begehen, aber halt auch eine Suchterkrankung haben und das sozusagen unter Beschaffungskriminalität dann läuft, also brauchen irgendwie Geld zu konsumieren und sozusagen begehen dann vielleicht gewisse Delikte, dass solche Leute halt Therapie dann machen müssen vom Gericht aus oder sie gehen in Haft. Ja. Also das ist so das eine. Es gibt auch Dinge wie, also die Kinder- und Jugendhilfe, früher hat man Jugendamt gesagt, die zum Beispiel mit einer Familie arbeiten, wo es eine Suchterkrankung gibt und die dann zum Beispiel sagen, okay, wie sozusagen, was muss passieren, damit die sozusagen das Schutz, das Wohl des Kindes irgendwie geschützt wird und sagen dann zum Beispiel, okay, wende dich an eine Stelle wie eine Suchtberatungsstelle, wo du unterstützt wirst. Und so weiter. Also das würde ich auch eher noch in diesem Zwangskontext sehen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Leute, die sozusagen freiwillig kommen, ja, also die von sich aus kommen. Aber ich meine, da könnte man jetzt ewig drüber reden, was Freiwilligkeit bedeutet. Mhm. Ja, weil natürlich gibt es Leute, die eine total intrinsische Motivation haben, jetzt an ihrem Konsumverhalten etwas zu verändern und deswegen zu uns kommen. Es kann aber auch sein, dass Leute zu uns kommen, weil ihnen die Eltern schon sagen, wenn du dich jetzt nicht wohin wendest, dann fliegst du raus. Ja? Also wo natürlich jetzt auch Druck vom sozialen Umfeld gibt. Ich glaube nicht unbedingt, dass das was Schlechtes ist. Also sozusagen, ich glaube, ein gewisser Druck vom sozialen Umfeld ist auch manchmal gut. Kommt drauf an, sozusagen auch, wie der dann genau ausschaut. Ja,
so Banner und Interventionen sind vielleicht nicht so das Ideale, oder?
Vielleicht nicht das Ideale, aber natürlich ist es immer gut, vom sozialen Umfeld auch sozusagen Befürchtungen oder Bedürfnisse auch an die Person irgendwie weiterzutragen. Und wenn, also wir haben ganz oft, dass Leute zu uns kommen, zum Beispiel, weil es Streit gibt mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau. So, wo sie sagen, okay, eigentlich will ich nicht mehr streiten mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, dann tue ich halt doch mal was. Und das kann dann gut sein, dass die dann nicht beim ersten Gespräch da sitzen und sagen, ich will jetzt von heute auf morgen mein ganzes Konsumverhalten ändern. Ist ja auch nicht so leicht. Also sozusagen ist ja auch oft etwas, was ein langer Prozess war, dass das überhaupt so entsteht. Aber trotzdem kann es gelingen, wenn man viel, ich sage jetzt mal, Arbeit in den Beziehungsaufbau steckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist überhaupt ganz wichtig grundsätzlich in der sozialen Arbeit, ist dieses Angebot für Beziehung. Dass man irgendwie gemeinsam eine Beziehung aufbaut, die dann, wenn es gut läuft, eine ist, wo Leute, auch wenn sie vielleicht am Anfang das noch nicht so annehmen können oder wollen, diese Unterstützung, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, das dann doch tun, weil es eine Beziehung gibt. Wir haben das gerade in der Suchtberatung, ist das relativ häufig, dass Leute auch abbrechen, die Betreuung abbrechen, weil sie zum Beispiel rückfällig werden oder weil sie wieder eher eine schlechte Phase haben. Und ich finde es total spannend zu sehen, dass es auch ganz viele gibt, die aber immer wieder zurückkommen. Und ich glaube, das ist deswegen, weil einfach dieses Beziehungsangebot da ist und auch das Angebot da ist, auch wenn es für dich jetzt gerade nicht passt, du kannst später wiederkommen. Mhm. So, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ja, ganz wichtiges Angebot, das es, glaube ich, in vielen Bereichen der sozialen Arbeit, gerade wenn es um sozusagen freiwillige Geschichten geht, auch vorhanden ist.
Wir haben witzigerweise, wir haben einen guten Freund von uns, der ist Psychotherapeut. Und der hat gesagt, mit dem haben wir über Suchtberatung nämlich gesprochen, und er hat gesagt, er macht es nicht gerne und er nimmt auch keine, weil er hat gesagt, das ist, Die Freiwilligkeit ist immer so ein Thema, weil wenn die Leute nicht freiwillig kommen zu ihm, kann er wenig für sie machen, weil dann wird einfach gelungen, dass sich die Balken biegen, weil dann ist es einfach verordnet, die müssen halt ihre 10 Stunden absitzen da und was erzählen und dann geht wieder heim und eh alles wurscht. Deswegen war das auch ein spannendes Thema. Dieser Sozialarbeiter, den ich dann im Podcast gehört habe, war mir sehr spannend, was der gesagt hat. Ganz viele Leute kommen auch, weil sie gar nicht wissen, wo sie welche Hilfe kriegen. Wie gesagt, und er hat das ähnlich erzählt mit dem alkoholkranken Mensch, der kommt und eigentlich aber jemand braucht, der ihm hilft, nicht delogiert zu werden.
Natürlich gibt es die, die kommen und die Zeit quasi absitzen wollen. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die das so gar nicht in Anspruch nehmen wollen oder die es wirklich nur absitzen wollen, die brechen dann irgendwann ab. Und ja, und dann sozusagen damit ist dann diese Auflage, wenn es vom Gericht ist zum Beispiel, nicht erfüllt und damit ist halt die Sache irgendwie erledigt. Ja. Ich habe aber auch schon recht häufig mitbekommen, dass Leute geschickt werden und die Zeit dann aber doch nutzen in irgendeiner Form. Und schon auch, was sich, wo man das ja dann auch thematisiert. Also ich setze mich ja nicht hin und tue so, als wären die hier freiwillig. Ich glaube, das muss man auch thematisieren. Und wenn du sagst, dass manche Leute auch gar nicht wissen, wo sie irgendeine Unterstützung überhaupt herbekommen. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, weil du ganz am Anfang von der Preiskirchen auch gesprochen hast, dass es auch einige Menschen gibt, Geflüchtete gibt, die zum Beispiel vom Gericht aus zu uns geschickt werden, die das total gerne annehmen, weil es eine der wenigen Angebote ist, die für sie überhaupt auch offen steht. Weil das muss man halt auch sagen, soziale Arbeit produziert ja selber auch gewisse Ausschlüsse, Exklusion. Weil wir haben Zielgruppen, das hat auch einen Grund, das macht es möglich, dass man sich spezialisiert auf gewisse Dinge, aber das bedeutet natürlich auch immer gleich, dass andere ausgeschlossen werden. In der Gesellschaft, in der wir halt leben, betrifft das gewisse Leute mehr als andere. Und gerade wenn wir irgendwie sprechen, so was ist der Auftrag vom Staat, das hat der Patrick irgendwie vorher gesagt, das hängt ja auch dann damit zusammen, dass oft der Staat der Fördergeber ist und dass gewisse Dinge nicht gefördert werden, beziehungsweise gewisse Angebote für gewisse Personen. Also da fällt einem natürlich zuerst irgendwie so Aufenthaltsstatus ein. Ja? Also wenn man keinen Aufenthaltsstatus hat in Österreich, bedeutet das von vornherein gleich mal, dass ganz, ganz viele Angebote einfach einem gar nicht zur Verfügung stehen. Und das finde ich teilweise auch schwierig, dann als Sozialarbeiterin in einer Organisation, wo man weiß, es gäbe genug Menschen, die dieses Angebot eigentlich brauchen würden, aber es nicht bekommen, ja, weil es einfach nicht finanziert wird.
Aber das ist das, was ich am Anfang irgendwie ausdrücken wollte. Es ist immer ganz leicht so, wenn so Krisensituationen in der Gesellschaft passieren, wenn so Sachen in Schulen sind oder man merkt, es gibt einen Brennpunkt Schulen, es gibt dann Themen, das ist immer ganz leicht so, wir brauchen alle viel, viel mehr Sozialarbeiter, die werden alle unsere Probleme lösen und da muss sich vielleicht auch die Politik nicht mehr damit auseinandersetzen. Und ich glaube aber, ohne dem Verständnis, wie wir als Gesellschaft miteinander tun wollen, wird es auch nicht nützen, ein Pflaster drüber zu bieten und sagen, schick mal halt Leute hin, die 10 Stunden dort verbringen, die Kindern sagen, sie sollen sich bitte alle zusammenreißen und wieder gehen. Das wird auch nichts bringen.
Ich denke, es ist halt die Frage, was machen die dort? Ne?
Aber ich wollte es nur selber spitz
darstellen. Ja, nein, ich denke mal grundsätzlich, mehr Sozialarbeiterinnen macht schon Sinn.
Ja, voll.
Weil so viel von dem, was wir jetzt irgendwie gehört haben, das machst du nicht alle 2 Wochen 15 Minuten Termin. Das geht sich nicht aus. Ne? Beziehungsarbeit ist, glaube ich, Steffi gesagt, das um und auf, ohne dem geht eigentlich gar nichts. Das dauert. Ne? So. Das heißt, du kannst nicht Unmengen an Menschen betreuen, weil das ist einfach nicht machbar. Ne? So. Das heißt, natürlich brauchst du da die Ressourcen dafür. Und ich finde, also wir haben vorher über Aufträge geredet und gibt es vielleicht auch von jugendlichen Kindern, Kindern, wer auch immer, einen Auftrag, denen die soziale Arbeiter wieder rückspielen könnte. Ne? Wenn die das irgendwie drinnen ist und irgendwie viel mitkriegt und versucht da zu sagen, okay, bis daher kann ich gehen, aber da habe ich jetzt ein strukturelles Problem. Sei es jetzt, was du vorher gesagt hast, Richtung Aufenthaltsstatus, sei es, gibt da ganz viele Dinge, ne? Wo es dann schon, finde ich, auch die Aufgabe der sozialen Arbeit ist, dann wieder die Ebene höher, also auf politische Ebene oder auf gesellschaftspolitische Diskursebene zu bringen und zu sagen, hey, das können wir nicht machen, weil da hängen wir jetzt einfach an einer Geschichte, wo es nicht geht. Ne? Und ich weiß nicht, wenn man sich irgendwie anschaut, weiß nicht, Höhe der Mindestsicherung zum Beispiel oder so, und wenn man sich irgendwie anschaut, wo ist die Armutsgefährdungsschwelle oder so, dann sind einfach mindestens 200 Euro Unterschied. Ne? So, also das heißt, die Armutsgefährdungsschwelle liegt deutlich über der Mindestsicherung. Ne? So, das heißt, muss man mit Leuten arbeiten, die halt das Geld kriegen, weil halt das Gesetz das so vorzieht und da. Wohl wissend, dass die Forschung relativ einhellig der Meinung ist, dass die in Armut leben. Ne? So. Und jetzt muss man mit denen irgendwie versuchen, wie kommen wir da wieder aus? Ne? Und dann passiert einmal was. Ne? Dann geht einmal die Waschmaschine kaputt und da. So, ne? Dann kommt die Existenzangst dazu und so weiter und so fort. Ne? Da kann ich aus sozialer Arbeit sozusagen kann ich versuchen, was aufzustellen und dort und ein bisschen zu unterstützen. Aber ist es der sozialen Arbeit sozusagen nicht möglich, gesellschaftliche Ungleichheitsmechanismen auszugrenzen? Mhm. Ja? Ich fand es ganz interessant, dass du vorher gesagt hast, sozusagen, ja, dein Kollege oder so, oder Bekannter, arbeitet oft nicht so gern mit Suchtkranken, wenn die lügen und so. Ja? Ich meine, das kennt man halt so, das ist eh klar. Ja? Aber ich finde, das ist auch gar nicht so unwichtig, was eine andere Profession ist. Ja? Psychologie, Psychiatrie hat einen anderen Zugang oder so. Ja? Also gerade wenn Arzt, ne, Ärztin in Psychiatrie, vielmehr noch so dieses Heilen und so, das ist halt auch so tief drinnen in der Geschichte der Medizin und ja, nicht blöd. Ne? Ich denke mal, es soll schon das Ziel eines Arztes, einer Ärztin sein, jemanden zu heilen. Der Punkt ist ja der, und ich glaube, das ist dieses ganz stark ressourcenorientierte Ding und lösungsorientierte Ding ist schon ein bisschen so, finde ich, so was so sehr stark aus der Sozialarbeit, die eigentlich so ein in Wahrheit ein Mischmasch aus verschiedenen Disziplinen ursprünglich war, aber da schon sehr stark verankert ist. Weil, was heißt denn das, wenn mir jetzt der Klient, der Klientin erzählt, wie super es ist? Ne? Man sieht es ja relativ gleich, okay, der wird nicht nur, oder die wird nicht nur Gemüse essen, jeden Tag Sport machen, gesund sein, arbeiten gehen und da, ne? Weil sonst hätte man nicht so ausschauen oder nicht so rüberkommen oder so. Also, das ist mir schon klar, dass das ein Blödsinn ist. Mhm. Ne? So. Jetzt kann ich natürlich mit dem streiten und sagen, ich weiß ja, das lügst, jetzt gibt es endlich zu. So, ja? Und wenn ihn dann ganz lang niederquatscht und Ding, dann sagt er, okay, du hast recht, ich habe es gelogen oder so. Die Frage, was bringt mir das? Wahrscheinlich relativ wenig. Ne? Aber wenn er oder er da sitzt irgendwie, was auch immer die Lügen sind, ja, ich trinke jetzt jeden Tag nicht mehr ein Bier und jetzt stehe ich jeden Tag auf. Oder was auch immer das Thema ist, ist ja vollkommen egal. Da kennt man auch sehen, okay, die Person weiß ja eigentlich ganz genau, was irgendwie nicht so, was ein guter Weg wäre, wie es vielleicht gehen könnte. Dass ich denke mal, die Hälfte des Wegs habe ich schon geschafft, weil ich muss die Person jetzt nicht erst nur erklären, erst es macht irgendwie gesundheitlich mehr Sinn, wenn du nicht 10 Bier am Tag trinkst oder wenn du, was auch immer das Thema ist, ja, wenn du einen Brief hast, dann schaust bitte ein, ne? Weil wenn das eine Strophe ist oder so, dann kann man Einspruch einlegen. Und dafür müssten zum Postkasten gehen und den Brief öffnen, sonst weiß ich das nicht. Das sind so klassische Themen oft einmal, finde ich. Ja? So. Und wenn er das eh mal erzählt, dann weiß ich, okay, zumindest weiß ich schon mal, wie es geht. Das könnte man so sagen und dann arbeitet man halt mit sowas. Aha, jetzt haben sie erzählt, dass alles so gut läuft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, an was liegt es denn dann? Und so, ne? Und das macht natürlich ganz was anderes auch mit den Leuten wieder, finde ich, wenn man ihnen das nicht so gibt. Und ich weiß nicht, ob ich noch zu dem Punkt kommt, dass man schon irgendwie ein Anliegen, was mir so auf der Zunge liegt, auf deine Eingangsfrage, was ist gutes Helfen oder so, ne? Ob professionelle oder nicht professionelle Helferinnen, die kommen immer wieder zu dem Punkt, wo man sich ärgert über die Leute. Also ja. Steffi hat das vorher gesagt, und das ist ganz gut, gibt es noch Kolleginnen, wo man sich dann sozusagen hinter verschlossenen Türen oft nicht immer professionell äußert, weil man es einfach nicht mehr aushaltet, aus psychohygienischen Gründen oder so. Ne? Aber die Frage ist ja tatsächlich, wer entscheidet das? Und jetzt nicht nur sozusagen auf einer normativen Ebene oder so, sondern was heißt das eigentlich? Ich halte das für sozusagen einer humanistischen, aufgeklärten Gesellschaft, das ist einer der Grundpfeiler, dass Leute trotzdem irgendwie irgendwo irgendwas selber entscheiden können. Und ich bin der Meinung, dass ich viele von meinen Klientinnen, die ich betreue, und ich glaube, dass die Steffi nicht anders geht oder so, aus meiner Wahrnehmung oft objektiv blöde Entscheidungen treffen. Ja, glaube ich, viele von denen. Ja. Das kann man immer wieder thematisieren und mit ihnen besprechen und da kann man auch mal in einen Streit gehen, finde ich. Also ich mache das ganz gerne, mal konfrontativ und sage, ich finde das jetzt ein Blödsinn, warum mache ich das und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, aus einer demokratischen, aufgeklärten Gesellschaft so, dass die Leute auch das Recht haben, einen Blödsinn zu machen und das anders zu machen. Ich kann es nur bis zum gewissen Weg begleiten, ich kann ihnen über die Beziehung anbieten, wiederzukommen und probieren wir es nochmal und sie wieder aufnehmen und nicht irgendwie verurteilen, was sie anders machen. Aber in dem Moment, glaube ich, wo soziale Arbeit anfängt, um zu sagen, so ist es richtig und so muss das machen, und sonst gibt es 1, 2, 3, dann kriegt es einen derart autoritären Charakter. Ich glaube, dass A mit Sozialarbeit nichts mehr zu tun hat und B, dass tatsächlich, finde ich, auch autoritäre Züge annimmt, die ihre problematisch sind, wenn man Leuten vorschreibt, sozusagen, was ist glücklich sein, was musst du tun. Ja, so. Und da ist es okay, dass Leute dann Sachen tun, die ja Blödsinn sind, die oft nahe Konsequenzen nach sich ziehen oder so. Ja, je nachdem, nicht im Zwangskontext, ist vielleicht oft nicht so oft ersichtlich. In anderen Dingen hast du es, okay, das ist deine Entscheidung, wir haben es lang besprochen, kann dann unter Umständen ein Gefängnisaufenthalt sein, kann irgendwie Unterbringung von einem Kind sein, weil es daheim nicht mehr geht, kann was auch immer sein oder so. Ja, das kann man lang besprechen, aber ich denke, die Leute müssen auch das Recht haben, irgendwo zu sagen, es ist mir wurscht, ich tue das jetzt.
Bin ich voll bei dir, weil, und das ist eben der Punkt, ja, jeder von uns an dem Tisch sitzt, wir dürfen auch Bürgerentscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich fahre mit 160 km/h, habe das in der Hauptstraße, werde ich wahrscheinlich eine Strafe kriegen, eine ziemlich deftige, aber entscheiden tue ich selber auch noch. Also da bin ich total bei dir. Das mit dem schlechten Helfen, und ich glaube, das ist so, was man sich selber oft überlegt, ob man alles richtig gemacht hat in der Flüchtlingshilfe, weil man schon manchmal entscheiden muss, macht das, was ich jetzt mache, Sinn? Oder mache ich es jetzt auch nur für mich, weil ich sagen will, ich habe dir jetzt super geholfen und jetzt fahre ich heim und danke, klopfe auf die Schulter und bin eigentlich großartig. Aber wenn man sich dann selber reflektiert und sich überlegt, das, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich ein paar Menschen irgendwie zu helfen, habe ich das wirklich erreicht?
Ich glaube, da kommen wir nämlich auch zu dem quasi Untertitel der Folge, da ist alles, was gut gemeint ist, gut. Weil es kommt dann ja oft auch dieser Spruch, nein, ich habe es ja nur gut gemeint. Mhm. Jo, eh.
Nee, ich finde, oder der Klassiker, Steffi, mit dem wir uns oft auseinandersetzen müssen, ist, finde ich, man lässt sie, also Menschen, die grundsätzlich sozusagen, wie soll ich sagen, empathisch hilfsbereit oder sind, ne, lassen sich halt schnell aktivieren oder so. Mhm. Und ich finde, ein großer Teil einer professionellen Reflexion, finde ich, ist jetzt, und das haben halt sozusagen Leute, die sich jetzt einfach oft einmal zusammensetzen und sagen, wir helfen jetzt einfach nicht, weil oft die Ausbildung nicht haben oder die Teamstrukturen, wo sowas irgendwie kritisch reflektiert werden kann, was ich für ganz wichtig halte. Ne? Aber wo lasse ich mich jetzt aktivieren und wo, und ehrlich gesagt, ist mir auch schon irgendwie passiert, ne? Dass das Gefühl, das ist bei dieser und jener Klientin, ist eigentlich immer Feierabend, kaum macht man eins, kommt das nächste und eigentlich will ich es jetzt nicht mehr machen, ne? So, jetzt müssen wir, und dann muss ich es einmal lernen und das muss man verstehen, was das für abstrakte Dinge sind, das müssen wir auf einmal, na, aber jetzt hätten wir nochmal die Wohnung da, aber das ist jetzt wichtig, weil sonst, wenn sie Wohnung vielleicht kennt, also man kann mit dem fertig, passiert das nächste, und ich habe das Gefühl, das geht seit Jahren so, ne? So, und ich komme nie in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, hey, wo sind wir denn da, was ist eigentlich deine Aufgabe, weil ich lebe nicht dein Leben, ich kann nicht die ganze Zeit irgendwie ein Ding zu machen, ne? Wo man natürlich auch sowas wie ein bisschen erlernte Hilflosigkeit, ne? Irgendwie, die hat sich noch nie damit auseinandergesetzt oder so, ne? Aber wir kommen da gar nicht dazu, das zu bearbeiten, weil ständig irgendwo was ist und man tut und tut und tut und tut. Ne? So, also ich glaube, das ist so der Klassiker, den man dann immer wieder mal reflektiert, was dann im Team heißt, so jetzt ist aber Schluss, bis daher und weiter geht es einfach nicht. Ja? Das ist dann, da braucht man dann ein anderes Angebot, weil es zu hochschwellig ist, ich weiß nicht, betreutes Wohnen, Erwachsenenvertretung, was weiß ich was oder okay, so.
Wo, das wollte ich gerade fragen, was da
ist. Die genau, wo gewisse Leute sagen, okay, die kriegt das mit der Miete nicht hin, weil es ewig probiert, das schafft sie nicht, er nicht. Ne? Erwachsenenvertretung, also Sachverwaltungschaft, wie du früher gesagt, betreutes Konto, ist ja wurscht. Also gibt es ganz viele Dinge oder so, aber das konkrete Angebot da ist dafür nicht ausreichend oder so. Da denke ich mir oft natürlich, wenn man dann irgendwie was tut und die Leute das auch nie selber probieren lässt, und das ist natürlich mega mühsam. Ne? Ich schreibe so einen depperten Antrag in 10 Minuten, dann bin ich fertig und ich weiß, dass es irgendwie funktioniert. Ne? So, aber es wäre halt sinnvoll, sich irgendwie 2-3 Stunden Zeit zu nehmen, das mit den Leuten immer wieder selber durchmachen, damit sie einfach selber die Möglichkeit haben. Die macht ja, ich produziere sonst meine, oder die Sozialarbeit produziert die eigenen Klientinnen. Ne? So, zuerst, du musst bearbeiten und machen alles, dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Ist ja klar, weil ich habe alles wie gemacht und dann kommen sie wieder und so. Mhm. Super, ah, habe ich gemacht, habe ich organisiert. Aber in Wahrheit sozusagen entmündigt man die Leute auch, indem man ihnen oft einmal verweigert, die Kompetenzen zu entwickeln oder das Wissen anzustauen. Ne?
Wird man nicht zum Lebensorganisator irgendwie für andere, wenn man das so macht?
Nein, ich würde sagen, professionelle soziale Arbeit würde sagen, nein, das tun wir nicht. Das ist nämlich der große Unterschied, das tun wir nicht. Das ist oft in der Praxis passiert, weil man Stress hat. Oft morgen man die Leute an und denkt sie, ah, es ist auch wurscht, Moment und so. Also, nobody's perfect. Ich glaube, das kommt immer wieder mal vor. Aber ich würde sagen, professionelle, soziale Arbeit heißt nicht, dass ich das Leben für jemanden anderen führe. Es gibt vielleicht gewisse Ausnahmen, also Menschen mit starken Beeinträchtigungen oder so, wo man das Gefühl hat, okay, wenn man das, also um quasi ein Mindestmaß an Lebensqualität, was ich mir jetzt anmaße, zu bestimmen, was einfach notwendig ist, um das zu gewährleisten, muss ich jetzt irgendwie was tun oder so. Ja? Mhm. Das gibt es schon, aber in dem Bereich arbeite ich nicht und du eigentlich
auch. Ne? Naja, aber auch in dem Bereich gibt es natürlich, glaube ich, die Frage, wie viel Autonomie ist möglich und auch gut, ne, dass Leute haben. Also ich glaube, das gibt es in allen Bereichen, vielleicht im unterschiedlichen
Abstand. Vielleicht auch die Einschränkung in die andere Richtung. Wie viel Autonomie kann ich dem Menschen überhaupt nehmen? Oder darf ich ihm auch nehmen?
Mhm. Ja, im Regelfall wird die soziale Arbeit sagen, so wenig wie möglich. Mhm. Ne? So, also so viel Selbstbestimmung,
wie es notwendig ist, so wenig
Lebensweltorientierung, Eigenverantwortung. Ja? Und ich finde, aber das ist ja nichts, was man 100% sagen kann, weil ich meine, je nachdem, wie du aufwachst, ja, wenn du vielleicht irgendwie aus einem Elternhaus kommst, das dich gut gefördert hat, wo du irgendwie liebevoll ohne Trauma aufgewachsen bist, wo du vielleicht die finanziellen Dinge hast oder so, ist einfach von Eigenverantwortung. Ne? Mhm. Leute, die Kompetenzen oft nicht haben, die Fähigkeiten nicht haben, die vielleicht was auch immer erlebt haben, warum auch immer oder so, ne? Sagen, jetzt tust du Eigenverantwortung und wenn du es nicht schaffst, dann warst du es halt selber, weil du hast ja die Verantwortung, wohl wissend, dass die in der Position, in der sie sind, niemals dorthin kommen können, wo andere erst einmal starten oder so. Ne? Ich finde das ja oft einmal sehr tückisch, ne? Weil sozusagen Eigenverantwortung, das spielt, finde ich, in der sozialen Arbeit eine hohe Rolle, in der Beziehungsarbeit, im Stellenwert, Augenhöhe, nicht ihr entscheidet, sondern du und so weiter, ist halt ein sehr schnell mal Argument zu sagen, okay, du bist verantwortlich, du hast es halt nicht geschafft. Ne? So.
Selbstschuld.
Und ja, oder hätte ich, also, das ist eine ganz schwierige Geschichte, ne? Weil in manchen Momenten, muss man das so sagen, heißt, wir haben es x-mal besprochen, ich hoffe es jetzt nicht mehr, es ist irgendwie deine Geschichte, entweder so oder so. Ne? Und manchmal ist es irgendwie so, dass du sagen kannst, ja, ich meine, wie soll die Person jemals da rauskommen? Ja? Kann vielleicht nicht gescheit lesen und schreiben, weil es irgendwie keiner dahinter war, dass es gemacht hat, in der Schule jetzt auch nicht funktioniert. Dann früher schon mal deviant worden, hat schon vielleicht Vorstrafen, ist dann immer ausgrenzt gewesen, ist total unsicher oder hat sonstige Dinge. Was soll ich mit dem jetzt irgendwie einen Managementkurs oder so irgendwie vorstellen? Mhm. Ne? Und wenn dann die Perspektive ist, okay, ich schaffe es vielleicht gerade einen Hilfsarbeiterjob haben, der mir ein bisschen mehr als die Mindestsicherung oder was gibt, ne? Wie groß ist da die vielleicht auch die Motivation, ne? Für sowas zu machen, zu wissen, ich werde nie gut genug sein, so wie die anderen, ich werde nie die Ziele und Träume, weil ich war irgendwie gern Urlaub im türkisen Wasser mit Sandstrand, aber ich weiß, ich werde es nie schaffen, ne? So, solange es das kein Sandstrand in Österreich gibt, der gratis ist. Ne? Werde es nie schaffen. Wie groß ist dann oft einmal die Motivation, wenn das dann vor uns ist, einfand? Von Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Das ist oft ganz, 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 ganz schwierig, ne? diese Abgrenzung.
Vor allem, ich glaube, es ist nicht nur dieses, wie hoch ist die Motivation, sondern wo ist man dann nicht, also erst einmal selber nicht überfordert als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, aber wie kann ich auch, also der Mensch, der vor mir sitzt, wie überfordere ich den nicht? Weil ich glaube, dass da oft, so wie du sagst, da fehlt jetzt nicht die Motivation, sondern dann hat man quasi noch einen Menschen vor sich sitzen, der eine gewisse Erwartungshaltung hat oder der irgendwie positiv gegenüber dir gestimmt ist. Auch weil jetzt auch das Wort Beziehungsarbeit gefallen ist, ist ja irrsinnig emotional, auch das ganze Thema. Dann hat man quasi noch eine Bezugsperson, die man nicht enttäuschen will. Ja. Also ich glaube, dass das auch sehr, sehr stark damit reinspielt.
Und ich glaube, zudem sagt man, man sagt oft so, die Person dort abholen, wo sie steht. Mhm. Ne? Also sozusagen, es bringt nichts, wenn ich vorpresche, aber die Person verliere, ne? Während ich das tue. Das hat einfach keinen Sinn. Und ich glaube, das ist oft sehr schwer.
Es passiert ja auch, finde ich, oft.
Es passiert, ne? Oft und man kommt oft erst im Nachhinein drauf, so, ups, okay, das ist... Das war jetzt zu schnell.
Ein paar Monate später denkst du, die steht da noch irgendwo hinten. Ich bin schon ganz woanders, aber die ist einfach nicht da.
Ist es eigentlich nervig, dass man so in dem Bereich der... Und ich höre schon die ganze Zeit, ihr sagt immer in dem Bereich der sozialen Arbeit. Mhm. Ist das eigentlich, wenn wir sagen Sozialarbeit, finde ich es eigentlich ziemlich doof, dass wir das sagen?
Bin mir Sozialarbeit statt sozialen Arbeit
sagen? Ja, weil mir ist es vorgekommen, das ist irgendwie doof. Schon wichtig.
Es ist eine semantische Unterscheidung. Mhm. Ja, so die zur sozialen Arbeit werden die meisten wahrscheinlich ein bisschen mehr drunter verstehen oder so, ja, als Sozialarbeit oder so. Ja. Aber das werden da jetzt auch nicht alle so bestätigen oder so. Ich finde einfach, persönlich sage ich meistens ja, in der sozialen Arbeit oder so, weil es einfach mehr ist und ich mich nicht von, keine Ahnung, oft einmal Sozialpädagoginnen unterscheiden mag oder was da sonst noch für Leute irgendwie rumlaufen oder so, die auch total spannende Sachen machen, ja, von Care-Arbeits-Dingen zu was auch immer oder so. Mhm. Ja. Da habe ich das Gefühl einfach, es ist ein bisschen breiter, aber es ist jetzt, glaube ich, eher so ein Wissenschaftsdiskurs, Diskussion, wo man mit irgendjemandem streitet, der aus einer anderen Schule ist, und dann sagt, naja, wir schauen uns anders und so.
Deswegen. Ich glaube, Sozialarbeit wird einfach öfter als die Profession, der Beruf verstanden, den wir jetzt in unserem Fall, wir beide studiert haben.
Mhm. So. Also wir haben ja manchmal immer so Folgen, wo wir so möglichst versuchen, auch mit Vorurteilen aufzuräumen, dann gibt es immer einen Bullshit-Button, wenn dann so semantische Sachen falsch sind, was wir schon hinkriegen auch manchmal. Oh ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist es nervig, irgendwie im eigenen Umfeld so ein bisschen als die Helferperson abgestempelt zu werden? So, man ist immer fürs Helfen zuständig.
Na, ich finde, was oft kommt, ist so ein bisschen so, boah, das machst du, ich könnte das nicht, das ist ja voll arg und das ist ja voll arge Geschichten und arge Leute und da, ich könnte das nicht und so. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich habe es halt auch studiert und gelernt und irgendwie mich lange damit befasst, so, du bist vielleicht Feuerwehrfrau, könnte ich auch nicht. So, also, okay, Feuerwehrfrau war auch an sich euer Beruf. Gut, irgendeinen anderen Beruf, wo ich mir auch so denke, ja, also das fällt mir eher dazu ein. Das, ich finde, das kommt ganz
oft. Aber ich meine, ich finde, was da halt oft mitkommt, ich meine, ist die Frage, ob man das schon bei, wenn man sagt, ne, ich bin Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, oder also, wenn man sagt, ich arbeite in dem Bereich, wo es dann
auch ja, dann kommt, noch mehr. Ne?
Aber ich glaube, da schwimmt halt einfach viel Bild mit. Ne? Also wenn man sich gar nicht damit befasst und vielleicht auch tatsächlich mit Menschen, die irgendwie, ich weiß nicht, im Suchtbereich, was auch immer, ne, vielleicht auch gar keinen Kontakt hat, ne, dann gibt es halt viele Bilder, ich weiß nicht, die Kinder vom Bahnhof so oder was auch immer oder so. Ne?
Eigentlich schwingt viel Stigmatisierung mit.
Genau.
Ne? Also eine Stigmatisierung, genau, die, ja, die Menschen, die zu mir oder zu uns kommen, ganz oft spüren und ganz massiv spüren. Und ich finde das dann oft so spannend, weil ich mir denke, bei den Leuten, die das irgendwie auch sagen, ich kann es total gut nachvollziehen, aber wenn wir uns anschauen, gerade wenn es irgendwie um Sucht geht, wie Sucht in Österreich so aussieht, wie viele Menschen da betroffen sind, denke ich mir immer so, hast du niemanden in der Familie oder zumindest irgendwie im Umfeld, kann man fast hundertprozentig davon ausgehen, dass es eine Person gibt, die vielleicht auch von irgendeiner Form von Suchtberatung irgendwie eventuell profitieren könnte oder grundsätzlich mal Zielgruppe wäre. So.
Hauptsächlich Alkohol, meinst du es?
Vor allem Alkohol natürlich, ja, das ist sozusagen das Nummer eins, ganz klar. Und ich finde, da entsteht nämlich auch innerhalb der sozialen Arbeit, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil manchmal so eine recht klare Grenze entsteht, wenn man über Klienten, Klientinnen, manche sagen auch Adressaten, Adressatinnen zum Beispiel, wo das nochmal so ein bisschen...
Manche nennen sie auch Kundinnen sogar.
Manche nennen sie sogar Kundinnen, ja.
Schlimmste, was ich je gehört habe, aber gibt's auch, ja.
Gibt's auch, oder Nutzer, Nutzerinnen, das finde ich wieder schöner. Wo man, finde ich, ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht so eine klare Grenze macht mit die Leute, die irgendwie soziale Arbeit brauchen und wir, die Sozialarbeitenden, die eben helfen und unterstützen, weil ganz viel von der Betroffenheit von Adressatinnen, Klientinnen, wie auch immer, gibt es ja auch im eigenen oder gibt es vielleicht bei sich selber, gibt es vielleicht im Umfeld, im Direkten. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ja, ganz interessante Frage eigentlich.
Ich glaube, es hat auch extrem viel damit zu tun, dass viele Menschen sich einfach nicht bewusst sind, was sie für ein Privileg auch haben und sagen, ach, sowas wird mir nie passieren.
Genau,
ich werde das nie brauchen. Die Kontrolle über mein Leben so zu verlieren, das wird mir nie passieren. Und dabei stimmt das halt nicht.
Ich wollte noch ein bisschen einhaken in die Geschichte, wie du es dargestellt hast, weil da gibt es dann, also in diesem Bild, ja, da gibt es dann diese Suchtkranken oder diese Menschen, die irgendwie da Hilfe brauchen, und dann gibt es nämlich noch eine Rolle, die du das nicht gesagt hast, nämlich es gibt dann auch die gönnerhafte Gesellschaft, die dir die dann wem schickt, der dein Leben wieder organisiert und dass du wieder passt. Das ist ja, finde ich, diese Haltung, da schickt man halt dann Sozialarbeiter hin, die lösen das dann alles. Ja. Das ist ja auch, hat auch was Gönnerhaftes, das ich, finde ich, jetzt nicht so toll finde.
Ja. Ja, aber es ist ja dann, finde ich, schon ein bisschen Aufgabe auch, dass soziale Arbeit als Profession irgendwie da dagegen zu arbeiten. Ne?
Natürlich.
Also ich finde, das kann man machen. Man kann mir überall hinschicken, ja, aber dann kann ich trotzdem sagen, hey, so geht es aber nicht. Ne? Also ich bin nicht derjenige, der sozusagen die Ausschussware einer leistungsorientierten Gesellschaft zusammenputzt oder so und irgendwo verstaut.
Genau.
Ne? So. Und ich finde, man kann man schon hinschicken und kann irgendwie gönnerhaft sein, ist halt so. Ne? Aber ich finde, die Aufgabe der sozialen Arbeit ist es schon, dann irgendwie in der Öffentlichkeit aufzutreten, in irgendeiner Form. Ja? Also, oder über die Institutionen vollkommen bovidel, wo es ist, ja? Aber schon irgendwie wie zurückmelden. Ja? Und ich finde auch, dass es wichtig ist, zu kommunizieren, sozusagen, was heißt Hilfe. Also viel von dem haben wir heute ja schon diskutiert, und du hast vorhin gesagt, ne, kann man irgendwie sowas kaputt machen oder so, da war irgendwie das Thema ein bisschen so, naja, erlernte Hilflosigkeit oder so. Und also gefragt, was nervt uns, wenn wir das hören. Ne? Zum Beispiel, was ich mir oft denke, ist, natürlich erzählen wir dann die Leute von irgendwem, von irgendwas, wo in der Familie sonst wo was ist. Ne? Wäre natürlich nie wirklich zum Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, das ist schon klar. Ne? Aber mit mir oder mit der Steffi bespricht man es dann doch, weil wir kennen uns, das ist ja so woanders und so. Ne? Und natürlich kann man dann das ja nicht abschalten. Ne? Also man hat ja dann trotzdem irgendwie, auch wenn es im privaten Bereich ist, das, was man mal irgendwie im Kopf hat und die antrainierten Muster und so, das kriegst du nicht außer. Den Filter hast du ja trotzdem da. Ne? Und was mich dann oft irgendwie ärgert oder mehr ärgert oder so, war auf die Frage hin, also, Ich finde, da passiert halt oft so viel Blödsinn, ne? Weil die Leute oft so viel besser wissen und wie sie es dann tun und da. Und dann würde ich gerne eigentlich sagen, na, das kannst du nicht machen, weil so. Ne? Das ist das, was mich dann irgendwie nervt, wenn weniger das uns jetzt oder mich oft irgendwie sagen, na, du bist so arm, was war mit wie argen Leid arbeitest du, sondern eher so, wenn sie dann irgendwie herkommen und einfach so viel Blödsinn reden. Also meine Freundinnen und Freunde oder so, ja. Und dann irgendwie quasi Support haben wollen, aber eigentlich. Kannst dann, du mir dann oft irgendwie schwer zu sagen, irgendwie, das ist ja kompletter Blödsinn, was ich da mache. Ne? So wird das nichts. Ne?
Aber ich könnte euch einfach die zweite Frage stellen von 4.
Ja.
Oh. Aber erfahrungsgemäß geht es jetzt schneller. Für welche Dinge in eurem Leben seid ihr am dankbarsten? Also jeder von euch?
Naja, erst einmal überhaupt dieses unfassbar zufällige Glück gehabt zu haben, in einem Land wie Österreich geboren zu sein. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sagen würde. Ich würde einfach sagen, es ist Glück.
Ich bin ja voll dankbar für das Glück.
Ne? Dankbar so, für das Glück, ja.
Dass man halt gesund ist, dass man irgendwie die Startchancen hat, die man hat. Ne?
So. Eine weitschichtige Bekannte, wo ich sage, okay, die hat jetzt nicht wahrscheinlich die gleichen Startvorteile gehabt wie ich, wenn man es dezent behaupten, aber sie hat versucht schon, ihrer Tochter mehr zu geben, mehr zu bieten. Und die Tochter hat dann befunden, mit 16 ist alles blöd. Ja? Und mittlerweile ist sie halt in einer langzeitarbeitslosen Karriere und bekommt das zweite Kind. Wo man sich halt denkt, da kann man sich jetzt ausmalen, wie die Zukunft der Kinder ungefähr ausschauen wird. Und nervt euch das, wenn ihr so diese Karrieren anschaut und euch denkt, ihr habt eure Chancen, die man euch versucht hat zu geben, nicht genommen?
Ja, aber ich finde, das ist sozusagen, ich finde, da konzentriert man sich zu sehr am Individuum. Und es ist ja nicht nur das Individuum. Natürlich hat jede Person sozusagen ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen, ihre Dinge, wie sie irgendwie aufgewachsen ist und so weiter. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die da auch mit reinwirken. In was für einer Gesellschaft wachsen sie auf oder wachsen wir auf? Was für Freunde, Freundinnen habe ich? Was wird als okay und was wird als nicht okay angesehen? Gibt es Dinge, die mich vielleicht betreffen, wo ich Stigma erfahre oder Stigmatisierung erfahre oder irgendwie auf gewisse Art und Weise benachteiligt werde? Also ich glaube, es ist immer schwierig, sich ein Leben von einem Individuum anzuschauen und zu sagen, da ist doch eh alles super. So, also eigentlich, wie ist das passiert? So. Und ich glaube, auch gerade in der sozialen Arbeit ist es total wichtig, darüber zu sprechen und ganz, ganz viele Fragen zu stellen und auch so ein bisschen rauszufinden, was so Ursachen sind, dass gewisse Dinge halt laufen, wie sie laufen. So ein und es gibt immer welche.
Also so ein bisschen aufregend bei der nämlich. Ich meine, wir wissen alle, wer schuld ist. Es sind nämlich die Ausländer. Weil die haben mir nämlich den Job weggenommen und so.
Ach so, also, ja, natürlich. Ja.
Also,
ich glaube, sozusagen, du fragst immer, wo es nervt oder so. Ich glaube, dann hast du verloren in der sozialen Arbeit. Ja. Das passiert immer wieder, dass man sich denkt, Alter, warum? Ja, jetzt haben wir schon so viel irgendwie geschafft und war schon so weit und dann passiert wieder irgendwas oder so. Ja. Dann muss man halt irgendwie schauen, okay, also ich glaube, Sozialarbeit hast du irgendwie dann weiterarbeiten. Ne? Und dann macht man wieder ein Stückchen und schaut, wo kann man jetzt was machen in dem Moment. Und dann geht man zum nächsten. Da gibt es halt Rückschritte oder, weiß nicht, auch vielleicht Menschen, die nie, ich weiß nicht, die Ziele erreichen, die man sich vielleicht vorher gemeinsam irgendwie ausmacht. Ja? Also eine gute Intervention sollte halt vorher schon irgendwie von gemeinsam vereinbarten Zielen irgendwie geleitet werden, dass man weiß, wo man hingeht. Ne? Und manchmal erreicht man das halt nicht. Ne? Aber ich denke mal, soziale Arbeit hast du irgendwie dann auch nicht aufgeben, sondern halt, ja, ist halt so. Machen wir halt da weiter, wo wir sagen, wenn wir Rückschritt haben, dann machen wir den Rückschritt weiter und machen wir dort weiter. Ne?
Und ich finde, was sich auch interessant wäre an dem Beispiel, ist auch, gibt es da überhaupt einen Leidensdruck? Ja? Also ich meine, es gibt halt auch Leute, die sagen, und das muss man halt auch irgendwie wahrnehmen, finde ich, in unserer Gesellschaft gibt es ziemlich klare Wege, die du einschreiten kannst, die akzeptiert werden. Und in dem Moment, wo du da ein bisschen rausfällst, also dich zum Beispiel nicht diesen Leistungsdruck oder diesen Erwartungen, die es halt irgendwie gibt, aussetzen möchtest, bist du sehr schnell einmal auch so ein bisschen außen vor. Ne? Da fällt mir ein, irgendwie ein Beispiel von einem Klienten bei uns, der mal gesagt hat, also der obdachlos ist, der draußen schläft, hauptsächlich, vor allem im Sommer, also der die Chance gehabt hätte, in ein Übergangswohnheim zu kommen, dort ein Zimmer zu kriegen, der gesagt hat, da muss ich ja Geld zahlen dafür. Das Geld behalte ich mir lieber und schlafe draußen. Ja? Und natürlich gibt es jetzt einige Leute, die sich irgendwie in den Kopf greifen und sagen, der hätte jetzt irgendwie ein Dach über dem Kopf bekommen, das muss er, günstig und da müsste er doch dankbar sein und so. Ne? Und der sagt halt auch, ja, eh nicht, aber Das bedeutet halt, ich weiß nicht, wie viel das war, dann 200 Euro weniger im Monat. Mhm. Wozu? Dann schlafe ich lieber draußen, habe 200 Euro mehr, die ich halt für Dinge ausgeben kann, für die ich Bock habe.
In dem Beispiel ist ja meine Frage auch eigentlich gar nicht auf, also an der Mutter mit den zwei Kindern jetzt. Mhm. Weil die hat ihre Entscheidung getroffen, alt genug soll sie tun. Ja? Ob ich das jetzt gut finde oder nicht oder jemand anderer, ist ein anderes Thema. Das Problem finde ich in dem Beispiel die Kinder. Weil die haben sich nicht ausgesucht und denen hat sie auch die Chancen genommen eigentlich. Und damit finde ich, das ist
natürlich... Aber auch da sozusagen, finde ich, gibt es wieder ein liberales Gesellschaftsmodell. Ne? Oder zumindest eine gewisse, also das Kindeswohl ist halt rechtlich definiert. Da gibt es Institutionen, die überprüfen das. Mhm. Ne? Und wenn das zu einem gewissen Ausmaß also nicht gegeben ist oder eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, ja, dann gibt es eine Behörde, die einzuschreiten hat im Sinne des gelindesten Mittels, bis hin halt auch manchmal die Fremdunterbringung oder so. Aber auch da finde ich, also da kann man wahrscheinlich nur gewisse Standards irgendwie setzen, ne? Mhm. Weil, also wieder, wer entscheidet das? Ne? Und dann wenn man so, was müssen die Kinder alles haben, damit das noch okay ist, wann ist es nicht mehr okay? Ne? Das geht dann von so grundsätzlichen Dingen über Erziehungsfragen, ne? So wie viel dürfen wir eigentlich spielen, weil wenn sie auch blöd oder wenn sie nicht blöd, dann sagen wir, man lernt ganz viele Skills, ja, und so weiter. Also,
ganz kurzes Beispiel noch, ist mir jetzt gerade eingefallen, ich weiß nicht, wenn du Kind einer Impfgegnerin bist, ja, also sozusagen, die vielleicht aus einem sozusagen ansonsten Umfeld kommen, wo sie recht gefördert werden und vielleicht liebevoll aufwachsen, aber dann die Masern kriegen, ja? Also ganz sozusagen.
Ich glaube, die Grenze ist sehr schwierig. Ja. Ja? Und natürlich stimmt es sozusagen, dass viele Kinder oft in Familien aufwachsen, wo sie sicher nicht das kriegen, was andere kriegen und was sie eigentlich brauchen würden. Ne? So. Aber jetzt, das ist sozusagen die eine Perspektive, es gibt ganz viele Kinder, wo man sagt, da müsste man eigentlich was tun. Ne? Dafür gibt es Institutionen, die unterstützen. Da ist halt wieder der Punkt, der Unterschied zwischen Zwangskontext und Freiwilligkeit. Mhm. Ne? Also es braucht, glaube ich, hoffentlich einen guten Grund, warum Leute im Zwangskontext stehen. Ja? Nämlich mit der Drohung der Konsequenz, wenn das nicht passiert. Und ich glaube, da braucht es klare Vorgaben, die entweder eingehalten werden oder nicht. Ne? Und nicht einfach so willkürlich, was mir gerade nicht taugt. Ne? Und da gibt es Institutionen, die solche Familien unterstützen, die versuchen sozusagen da so weit ein Unterstützungsangebot mit der Familie zu arbeiten oder anzubieten, dass die Kinder da auch entsprechend gefördert werden. Ne? Da ist man natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, auf den freiwilligen Bereich, sofern das freiwillig ist. Und wenn es eine Gefährdung gibt, in irgendeinem Fall, na, dann muss die Behörde eine Maßnahme setzen. Die muss nicht heißen, Kind unterbringen, die kann ja auch heißen, Pflicht in der Zusammenarbeit, keine Ahnung. Kind muss in eine Ergotherapie zur Förderung von Feinmotorik, was ist hier, einen Entwicklungsrückstand auszugleichen, etc. oder so. Ne? Aber es gibt, finde ich, noch die andere Perspektive, und das ist immer die Frage, die haben wir nämlich noch gar nicht erörtert, aber ich glaube, das dauert noch Stunden, deswegen noch nur kurz. Wer ist eigentlich die Adressatin sozialer Arbeit? Ne? Und gerade in der Familienarbeit oder so, ist es jetzt das Kind, ist es die Mutter, ist es das ganze System? Wer ist es denn eigentlich, ne? So, wenn es da unterschiedliche Interessen gibt und so? Und die Frage ist, und das muss man schon auch mitdenken, was heißt das? Also Kinder in dem konkreten Fall, es ist irrsinnig erstaunlich, was Eltern Kinder an anderen können, und trotzdem haben die Kinder die Eltern lieb, weil es halt Mama und Papa sind. Ne? Das ist ganz tief in uns drinnen. Wir wissen irgendwie so, als kleines Baby, wenn mir die Mama und der Papa oder meine Bezugspersonen, ich nenne es jetzt einmal so, nicht versorgen, dann werde ich nicht überleben. Ne? So, deswegen baut der Babybindung auf, und im optimalen Fall sozusagen gibt es auch eine Umkehrte zwischen Eltern und Kind oder so. Und was heißt das eigentlich? Nur weil da von außen betrachtet, sagen wir, na gut, das Kind hat sicher nicht die gleichen, weiß nicht, Startchancen wie der Sohn oder die Tochter vom Bankdirektor. Was heißt das eigentlich für das Kind, jetzt sagen, na, ich hole das aus dem Familiensystem raus, weil wir können die staatlich besser erziehen oder glauben, es besser zu tun. Ne? Also,
ich glaube, da gibt es auch Graustufen dazwischen.
Nein, natürlich gibt es Graustufen oder so, man muss ja, ja. Nein, natürlich, ja, das ist der Plan natürlich, dass man uns unterstützt und hilft und so. Ne? Nur sozusagen, wenn es da jetzt sozusagen nichts vorliegt, wo man sagt, das ist tatsächlich eine Gefährdung, ne? Dann ist es halt einfach auch das Recht der Eltern, so es zu leben, solange das quasi das Mindest an Kindeswohl erfüllt wird oder so. Wenn nicht, das ist natürlich schwierig. Ne? Aber das hat natürlich, was heißt das jetzt immer für die Betroffenen? Von außen kann man natürlich eigentlich sagen, das ist ja eine gute Frage für soziale Arbeit. Wäre es nicht sinnvoller, das Kind jetzt da irgendwie früh rauszuholen aus einer Familie, weil da gibt es noch viele Jahre an Möglichkeiten, bei guter Förderung was aufzuholen, weil es gibt keine Möglichkeit, dass in der Familie, dass es jemals so gut dort passiert, laut Prognose, kann man Ihnen voraussagen und so, soll man das dann eben nicht früher machen. Aber man muss, ich denke, da gibt es halt noch ganz viele andere Aspekte, die man halt mitnimmt. Was heißt das für das Kind da irgendwie, die Familie zu verlieren, wie geht das dann irgendwie weiter, was heißt das für den Rest? Und das ist so ein komplexes Ding, das ist nicht immer so einfach zu beurteilen. Was natürlich stimmt, natürlich kann man sagen, wir tun oft einmal die Kinder laden, weil die hätten vielleicht dafür für Chancen und das, finde ich, übersteigt halt schon auch irgendwie die soziale Arbeit, weil es gibt sowas wie die Pädagogik. Ja. Mhm. Ich würde mir schon irgendwie wünschen, dass sozusagen die Schulsysteme, wo es glaube ich ganz viele engagierte Leute gibt, aber die oft an ihre Ressourcen stoßen, ne, so. Aber dass ja eigentlich ein ordentliches Schulsystem Kinder von den Bildungschancen der Eltern entkoppeln sollte. Ne, so.
Das ist ganz das Ziel, so. Ja.
Da sind wieder Punkte. Mhm. Ne, da muss man sagen, okay, brauchen wir einen Nachmittagsplatz und da. Ne. Dann ist ja schon alles wieder nicht ganz so tragisch. Mhm. Ja. Also ich denke mal, da muss man halt irgendwie da hinschauen. Und das ist zum Beispiel, was Sozialarbeit nicht lösen kann. Ne. Irgendwie ein Bildungssystem, das irgendwie jenen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, das erkriegen, ne, das können wir nicht leisten, das ist tatsächlich nicht unsere Profession, ja, da braucht es dann Pädagoginnen.
Aber nur zu meinem Verständnis zum Beispiel, also in diesem System, wo du sagst, okay, zum Beispiel in dieser Familie, wo die Eltern sagen, also scheiß auf Schule und machst halt deine 9 Jahre und dann gehst halt einmal zum Bilder auch hakeln, weil das mehr schaffst eh nicht, hart gesagt. Ja? Mhm. Okay, wenn es die Einrichtung gäbe staatlich, also von der Schule her, dass es gefördert wird, das Kind, wenn man sagt, okay, es macht doch Sinn, einen Abschluss zu machen, egal in welche Richtung jetzt, ja? Auch eine Lehre, wie immer, aber dass mal das gefördert würde, wäre dann die richtige Person, die auch den Eltern ein bisschen erklärt, warum das wichtig ist, wäre das ein Bereich der sozialen Arbeit oder auch nicht?
Naja, aktuell gibt es halt sowas wie Schulsozialarbeit, die halt in Schulen arbeiten. Da bin ich jetzt leider nicht up to date. Ich glaube, vielleicht sage ich da jetzt auch gerade einen Blödsinn, aber ich glaube, das wurde wieder ziemlich eingeschränkt, dieses Angebot. Also es wurde kurzzeitig irgendwie aufgestockt und dann wieder eingeschränkt. Ja, also ich glaube, ohne jetzt genau zu wissen, was die Kolleginnen in der Schulsozialarbeit tun, aber ja, da ist das sicher auch. Elternarbeit sicher auch ein Teil der Arbeit.
Ich glaube, das ist ganz, ganz übergreifend. Ne? Es gibt also Kinderschutzorganisationen, die natürlich da in der Beratung von Eltern drin sind, die schauen, okay, na, schauen wir, dass wir die Schulpflicht gut hinkriegen, schauen wir, dass das gut gefördert wird. Also das ist tatsächlich sozusagen einer der Definitionen des Kindeswohls, sozusagen, dass es entsprechend seiner Begabungsfähigkeit einfach gefördert wird. Ja? So, also nicht zu fördern ist ein Problem. Es ist eine Kindeswohlgefährdung, wenn man sein Kind nicht ausreichend fördert oder so. Das ist keine Frage, wer beurteilt das oder so. Aber grundsätzlich sozusagen ist das schon ein Thema, das sich Kinderschutzorganisationen anschauen. Aber da kennen sozusagen dann Schulsozialarbeiterinnen dazu, da kennen Lehrerinnen dazu, da kennen oft, keine Ahnung, das Umfeld von Therapeutinnen oder die halt sonst irgendwie mit der Schule arbeiten, vom Fußballtrainer bis zu Schwimmtrainerin, was weiß ich was oder so, in Wahrheit irgendwie dazu zu schauen, okay, ne, was kann man irgendwie tun und sozusagen, ich würde Schule also ein bisschen erweitertes System sehen, weil die Frage ist es wirklich eine schlaue Idee, das alles den Eltern zu überlassen? Ne? So, das heißt, das ist das große Glück, dass ein Kind braucht, dass meine Mama und mein Papa irgendwie nicht ständig streiten und nur mit sich selbst beschäftigt sind, vielleicht ausreichend Ressourcen, finanzielle Mittel, was auch immer haben, um Mittel durchzutragen. Die Frage ist es überhaupt notwendig? Gäbe es nicht rundherum eigentlich so viele Dinge, die das eigentlich ersetzen sollten können, wenn es halt daheim nicht passt. Ne? Dann bin ich in der Schule irgendwie, dann gibt es irgendwie Freizeitbetreuung, wo man irgendwie noch ein bisschen lernen kann oder das tun kann oder Kinder motivieren kann, aufbauen kann, um keine Ahnung, vielleicht einen Abschluss zu machen, wenn sie es wollen oder was auch immer. Das ist für mich die spannende Frage. Und da ist soziale Arbeit, finde ich, schon irgendwie relevant. Ne? Weil die das Netzwerk wissen, die versucht dann vielleicht ein Sicherheitsnetz rundherum zu spannen, wo es bei den Eltern vielleicht nicht geht. Aber dass das Kind zum Beispiel
die Sache... Auch Bezugspersonen aufbauen, oder?
Ja, was auch immer halt notwendig ist. Ja. Ne? So, aber dass man das halt auch weg von diesem individuellen Ding. Ne? Du als Mama, du als Papa schaffst das nicht, deswegen so. Ist halt wieder das Defizitorientierte. Ne? Zu sehen, okay, wir schaffen das nicht. Ressourcenorientiert wäre zu sehen, okay, na, da gibt es jetzt aber noch die Urstrumpftant, die eigentlich ganz lustig ist, und dann gibt es irgendwie die Nachbarin, die ist eigentlich pensionierte Deutschlehrerin, die könnte ein bisschen Nachhilfe geben, und dann gibt es noch irgendwie den, der hat einen Fußballverein, da kannst du irgendwie mitspielen, sozial integriert, kriegst du Erfolgserlebnis. Also ich finde das dann, das Sozialarbeit drumherum, ne? Netz aufzubauen, dass das Kind irgendwie unabhängig von dem, was bei den Eltern los ist und was die für Vorstellungen haben, trotzdem irgendwie nach den eigenen Möglichkeiten sich entwickeln kann. Und wenn das dann irgendwie Lust hat, mit 15 zum Spar arbeiten zu gehen, ist ja auch okay. Nein, oder so. Ne?
Das wollte
aber
ich nicht
vorwegnehmen. Anders entscheidet, soll das irgendwie möglich sein. Ne? Und da gibt es aber unterschiedliche Zugänge. Also ich komme mit dieser Professionstheorie, aber es gibt sozusagen Einzelfallhilfe, wo man sich sagt, okay, diese eine Person, was tue ich da und da. Aber es ist wahrscheinlich eher in der Suchtberatung, schätze ich, ein bisschen mehr. Ne? In der Kinderfamilienarbeit ist oft eher ein systemischer Ansatz, wo man sich das ganze Ding anschaut, weil es irgendwie mehr Sinn macht für die konkrete Situation rundherum schauen.
Und da ist mir, bevor die Christiane zu ihrer dritten Frage kommt, und das, ich glaube, das, was mich so wahnsinnig nervt, ist, dass all diese Bereiche, die du jetzt ansprichst, so wahnsinnig chronisch unterfinanziert sind.
Ja.
Und das ist eben das Traurige. Ich glaube, dass wir alle als Gesellschaft gemeinsam weiterkommen würden, wenn wir da auch ein bisschen das auch finanzieren würden. Und das ist mir noch ein Bereich, den ich, das finde ich immer ganz witzig, weil es ist zum Beispiel in meiner Familie in England ganz anders, weil Sozialarbeiter dort auch oft eine ganz technische Funktion haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn mein Großvater ins Heim gekommen ist, da kommt eine Sozialarbeiterin in dem Fall und erklärt dir mal, wie das finanziell möglich ist. Das ist einfach nur eine Finanzberatung, hat gesagt.
Ja, wobei das gibt es sozusagen in gewisser Weise schon auch in Österreich. Also es gibt...
Hängt vom Auftrag ab.
Also das ist tatsächlich... Da sind wir beide einfach eher in anderen Bereichen, wo das nicht auf das, sage ich jetzt mal, beschränkt ist. Aber es gibt auch Organisationen, wo es sehr nochmal viel klarere, würde ich sagen, Aufträge gibt, was auch ein bisschen zu passieren hat. Ja, und da... Da,
aber ich glaube, die Finanzierungsfrage ist ja vollkommen klar. Ne?
Ja.
Gibt es mehr Ressourcen, könntest du schneller reagieren, hättest du mehr Zeit für Einzelpersonen. Ne? Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt sage, erst, keine Ahnung, du musst jetzt 10x40 gehen, dann musst du die 3 Scheine abgeben, dann gehst du zum AMS, dann gehst du da, damit es irgendwie funktioniert. Ne? Oder ich sage, weißt du was, bin ich in der Gegend, machen wir es auch gemeinsam, ich sage dir mal, wie das geht und wie das funktioniert. Ja? Und wenn oft einmal, wenn natürlich sozusagen stigmatisierte Leute, oder mit denen wird halt oft anders umgegangen. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, mir kommt ein Referent, wahrscheinlich eine Referentin in irgendeiner Behördenabteilung oft einmal nicht so deppert. Ja? So, weil ich mir halt anders ausdrücke, weil ich anders ausschaue und auch vielleicht entsprechend das Auftreten habe und gleich einmal zurückgehen. Ne? So, die eh ständig angequatscht werden von allen und die nichts, die mit der Vision sind, da gehen, ja, aber brauchen sie schon und so weiter. Ne? So, und da fehlt es oft an der Qualifikation, um zu sagen, okay, nein, das habe ich nicht. Woher weiß ich, dass ich das brauche, mit wem muss ich reden, aha, sie können mir das nicht sagen, mit wem kann ich reden, der mir das sagen kann und so. Das sind so eigentlich so Kompetenzen, die jetzt vielleicht für uns, so wie wir das jetzt eigentlich selbstverständlich sind, ne? Das schaffen viele oft nicht, aber es ist verunsichert sind. Hätten Sozialarbeiter und Sozialarbeiter oft mehr Zeit, dann kann man natürlich viel intensiver betreuen, ne? Aber dann geht man mal mit und kann man begleiten, wie sowas funktioniert. Ne?
Naja, oder man schaut sich sozusagen anders an und sagt, okay, wenn so etwas wie eine Mindestsicherung unbürokratischer wäre, wenn sozusagen da die Schwellen geringer wären, wenn auch einfach mehr Geld für die Leute zur Verfügung wäre, würde es vielleicht gar nicht so viel soziale Arbeit überhaupt brauchen.
Ich habe so verstanden, dass ich gefragt habe, sozusagen die Aufstockung der
sozialen Ressourcen. Nein, absolut. Ich meine, sozusagen, man kann es auch aus irgendwie so einer Perspektive schauen und betrachten. Und ich finde, da gibt es ja schon immer so ein bisschen den Spruch, soziale Arbeit, also das Ziel sozialer Arbeit ist eigentlich, die soziale Arbeit abzuschaffen. Ne? Also, dass das überhaupt eigentlich nicht notwendig ist, dass es das als Profession gar nicht braucht. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen ein bisschen zu großes Thema, aber...
Folge 2 dann. Hat natürlich auch eine Meinung dazu. Aber ich würde sagen, jetzt ist mal die dritte Frage.
Genau, und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was der Patrick gerade gesagt hat, und zwar, was kann man von euch lernen? Weil du ja auch gemeint hast, okay, da muss man sich erst einmal auskennen, gehe ich jetzt zuerst zum MA40, gehe ich zuerst zum AMS, was brauche ich dort? Einfach weil oft das Wissen auch gar nicht da ist. Also nochmal, um die Frage zu wiederholen, was kann man von euch lernen?
Von uns Sozialarbeiterinnen.
Auch,
oder
auch,
von mir persönlich.
Auch persönlich.
Beides. Was dir leichter fällt.
Ich finde Lernen schwierig. Also ist die Frage gemeint im Sinne von, wenn man zum Beispiel als Klientin, als Adressatin zu mir kommt, was
zum Beispiel ganz, also
du kannst interpretieren, wie du möchtest.
Genau.
Weil da finde ich es schwierig, weil da sehe ich mich nicht in lehrender Rolle. So, wo ich mich mehr in lehrender Rolle sehe, ist in der Suchtprävention, wo sozusagen ich auch mit anderen Zielgruppen irgendwie arbeite. Und da, glaube ich, ist es einfach ein gewisses Wissen über Sucht, über was ist Sucht, was sind das für Ursachen, was gibt es für Ursachen, was gibt es für, wie entsteht das und auch vielleicht, was sind so sinnvolle Interventionen, die man auch setzen kann in diesen unterschiedlichen Rollen, in denen man sich befindet. Sei das jetzt als Lehrer, als Lehrerin, als Eltern, als irgendwie Freund, Freundin, als Sozialarbeiterin. Also ich glaube, wenn ich jetzt eben, wenn ich über mich in meinem beruflichen Kontext nachdenke, fällt mir jetzt einmal das ein.
Von mir lernen, ich weiß nicht, beruflich natürlich hätte man auf den Auftrag und dann muss man sagen, so und so ist das. Ne? Also keine Ahnung, Ablauf irgendwelche konkreten Gerichtsverfahren oder so. Weil das würde ich jetzt nicht als Lernen bezeichnen.
Ich finde es eher ein Aufklären, oder? Also es gibt sozusagen in dem Kontext eher ein, dass wir ein gewisses Wissen haben, wo wir Menschen, die zu uns kommen, vielleicht auch aufklären können drüber.
Also wenn es konkret ums Lernen geht, weil das habe ich schon mal gemacht, bis zu einem gewissen Niveau, also es gibt ein begrenztes Niveau, kann man von mir Gitarre spielen lernen. Ja, das habe ich früher, jetzt nicht mehr, aber früher habe ich ein bisschen
unterrichtet
gegeben.
Kann man davon erklären, wie man Sorgen oder auch Probleme, die man so im Arbeitsalltag für euch hört, wie man die nicht mit nach Hause nimmt und nicht zu so den eigenen Problemen macht?
Das sagst du falsch, glaube ich.
Naja, von uns lernen finde ich das schwierig. Es gibt halt gewisse Dinge, aber ich glaube, das ist nicht etwas, was wir irgendwie wissen, also sondern das ist halt etwas, was sozusagen...
Für unsere
aus der Erfahrung kann man schon was sagen.
Ja, aus der genau, aber ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was uns zwei betrifft, sondern das ist
halt
eine Frage, die man, glaube ich, oft mit Kollegen, Kolleginnen bespricht, wie man das irgendwie gut machen kann. Ich glaube, wir können halt unsere Erfahrungen teilen.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, finde ich glaube, das ist ein Märchen, dass man sagt, man lässt alles in der Arbeit, du machst die Tür zu und gehst. Ich kenne tatsächlich niemanden, dem das so geht. Und das nicht mal nur in der sozialen Arbeit, sondern also auch wenn ich Programmierer bin oder so, glaube ich, gibt es Leute mit Problemen, die sie noch irgendwie lösen müssen oder so, irgendwelche Formen, was weiß ich was, mit heimgehen oder so, nehme ich mal an. Ja. Aber ich kenne tatsächlich zumindest in der sozialen Arbeit niemanden, der irgendwie sagt, die Last ist alles dort oder so. Ja. Ich finde, ich meine, nachdem wir beide Sozialarbeiterinnen sind und gemeinsam wohnen, passiert das schon recht oft, dass wir uns am Abend irgendwie auf die Terrasse setzen, natürlich anonymisiert, das ist ja klar, da wir drüber sprechen, das ist klar, wer das ist, aber oft dann mal einzelne Dinge besprechen oder uns aufregen oder na, so, das ist ein bisschen, also dafür gibt es eigentlich auch ein Fachwort, das oft Sozialarbeiterinnen bei Klientinnen machen, das sind sich Containern, ne? Also du machst quasi die Lade auf und da schmeißt du alles, den ganzen Scheiß ein und du hörst einfach zu und
du hältst es.
Und du hältst das aus. Ne? Also das ganze Ding, das machen wir ganz wichtig, also auch für unsere mit Leute, mit denen wir arbeiten, aber so für uns privat auch, denke ich mal, wichtig, ne? Dass man das einfach einmal irgendwie bespricht. Und ich finde, man braucht ein bisschen einen schwarzen Humor, den ich hier natürlich jetzt nicht teilen kann. Oder so. aber manchmal braucht man das auch ein bisschen.
Ja, und ich finde einfach, die Klassiker, sich mit Kollegen, Kolleginnen Dinge besprechen, am besten noch bevor man nach Hause geht, wenn irgendwas war, was einen aufgewühlt hat. Ich finde sowas wie Supervision extrem wichtig. Ich glaube, also ich finde es ehrlich gesagt ein Wahnsinn, wie oft ich höre von sozialen Organisationen, wo es das nicht gibt. Und es gibt halt welche, die das schon irgendwie ernster nehmen. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man wirklich jemand, das schaut dann im besten Fall aus, dass wirklich jemand von außen hineinkommt ins Team, wenn es eine Teamsupervision ist, wo man gewisse Dinge besprechen kann, wo es quasi eine Art geschützten Raum gibt, wo man auch wirklich mal Zeit hat, um Dinge zu besprechen, die einen belasten, die vielleicht oft im Alltag ein bisschen untergehen, im Stress oder irgendwie im Tun.
Gerade in der sozialen Arbeit oder gibt es viele Kolleginnen, denen es auch so geht, die finden, also ich kenne es nur so, weil ich immer so recht offenes Klima, wo man sowas
absolut
immer besprechen kann. Und ich glaube, es ist vielleicht eher sozusagen die Art und Weise, wie es in den Alltag integriert ist, dass man immer wieder darüber spricht, was einen gerade beschäftigt, was einen antriggert, was vielleicht ein bisschen in den Bauch geht oder so. Was möglicherweise in anderen Berufsgruppen, wo man nicht ständig über seine Gefühle spricht oder über irgendwelche Gefühle spricht,
ja,
das vielleicht ein bisschen mehr tabuisiert ist oder nicht so und da ist. Und nachdem wir ja ständig, was haben denn Sie für Sorgen? Na, was macht Ihnen denn Angst? Oder wobei fühlen Sie sich gut oder so? Na, wir reden ja über solche Dinge irgendwie. Ne? Dann tut man sich vielleicht, das muss man sagen, leichter, so über solche Dinge einfach zu sprechen. Und das kann man, glaube ich, schon von uns irgendwie lernen als Profession, wobei eben immer mal anders so Psychotherapeutinnen oder andere Gesundheits- und Care-Berufe da vielleicht eher auch
Naja, wobei ich habe letztens mit einer guten Freundin gesprochen, die frische Ärztin ist, also gerade im sozusagen medizinischen Bereich ist das eigentlich, also soweit ich weiß, gibt es das so gut wie gar nicht.
Da muss ich
und da wäre es vielleicht eigentlich auch ziemlich gut, wenn man sich auch mit sozusagen vielleicht auch manchmal Emotionen auseinandersetzt, die gewisse Dinge irgendwie hochbringen.
Pädagoginnen, Pädagogen.
Ja, also,
ich
genau.
Glaub, das ist auch so ein Paradebeispiel, dass die auch mit irrsinnig vielen Geschichten konfrontiert werden, aber null Anlaufstelle haben, wo sie die hinbringen können.
Ja, wenn du allein Klassenlehrerin bist,
ja,
du so kaum ein Team.
Vergiss das.
Und ich glaube, das ist auch der, und da jetzt nochmal kurz zu sagen, fällt mir irgendwie ein, das, was du vorher gesagt hast über den Psychotherapeuten, dass der nicht so gerne mit dieser Klientel arbeitet. Ich kenne viele Leute, die auch sagen, mit gewissen Zielgruppen ist es einfach, wenn man mehr auf sich alleine gestellt ist, schwieriger. Da ist es angenehmer, man hat einfach ein Team hinter sich, mit dem man sich austauschen kann. Ja. Ich glaube, und das, also ich hätte ja nicht, eigentlich nie gedacht, dass ich in der Suchtarbeit landen werde, wie ich angefangen habe zu studieren. Das war eigentlich nie mein Plan, das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Und was ich schon merke, oder was ich dadurch auch gemerkt habe, ich glaube, für mich ist es viel wichtiger, fühle ich mich in dem Team wohl, in dem ich arbeite, als welcher Bereich ist das jetzt? Weil wenn ich mich in dem Team nicht wohlfühle und solche Gespräche nicht führen kann von Dingen, die mich vielleicht belasten oder die mir Sorge machen oder wie auch immer, dann sozusagen lasse ich es lieber ganz bleiben, ehrlich gesagt, ja, in diesem Job.
Ich möchte jetzt gegen Ende nochmal den Bogen spannen zu einem Thema, das du vorher angesprochen hast, und dann habe ich eine gute Frage gehabt, dann ist es mir entfallen, jetzt weiß ich sie wieder. Und zwar, dass viele Leute in eurem Umfeld sagen, das könnte ich nie, was ihr tut. Also ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich zuhöre, so pff. Also das, ich glaube schon, dass, und ich glaube, das kann man schon lernen von euch auch, dass wie man auch umgeht mit anderen Menschen, die vielleicht Probleme haben, die man vielleicht selber, die haben selber gar nicht so, also die man selber nie erfahren wird, hoffentlich. Ja. Und ich glaube, das gehört auch dann zu der fehlenden Wertschätzung dazu, die man Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gegenüberbringt, dass man sagt, also jemand, der Programmierer ist, wie du vorher gesagt hast, ich meine, mache ich auch, ich träume dann davon, wie ich solche Sachen löse. Ja. Aber ich muss mich nicht mit den emotionalen Problemen meines Computerprogramms beschäftigen. Das vielleicht auch meine Emotionen trifft. Ja. Und ich glaube, das ist schon, das ist total interessant, das zu lernen. Und da zum Anfang der Geschichte zurück. Ich glaube, das ist das, was uns dann interessiert, noch irgendwo so schwer gefallen ist. Wie geht man mit dem um?
Ja.
Dass man jemand sagen muss, eigentlich, Alter, ich will jetzt auch nicht mehr helfen. Oder eigentlich, sorry, ich kann es aber jetzt nicht mehr. Oder eigentlich, liebe Organisation, geht es mir so auf den Senkel? Nein. Ja? Also ich habe damit gar nicht umgehen können, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Es war einfach irgendwann der Punkt da, wo man, weil wir haben null Erfahrung darin, was es heißt, wirklich mit so extrem auch traumatisierten Menschen umzugehen, was man da machen muss, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, dass dann irgendwann einmal einfach, also ich habe es bei mir gemerkt, dass da einfach mal die Klappen vor die Augen gehen und sagen, so und jetzt reicht's und du kannst jetzt einfach nicht mehr und du setzt dich jetzt ins Auto und dann fahren wir wieder, weil Ende Gelände. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man in der sozialen Arbeit, wo man vielleicht auch damit lernt, umzugehen oder auch das richtig darauf zu reagieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht die richtige Reaktion war.
Du hast den Schutz einer Institution. Jede Institution hat ein Leitbild. Jede Institution hat ein Konzept. Ja? Steffi hat vorhin gesagt, Zielgruppen. Ne? Mit wem arbeite ich? Das heißt, du mit dir arbeite ich, mit dir nicht. Oder so, weil irgendwie du die Kriterien erfüllst und du gerade nicht in meiner spezifischen Organisation. Ja? Da bin ich irgendwie Expertin auf dem Gebiet, da bin ich meine Mitarbeiterinnen fort, mit denen wir uns befasst, da gibt es vielleicht eigene Forschungsgruppen, da gibt es Erfahrungen, genau, keine Ahnung, mit traumatisierten Menschen, kenne ich mich zum Beispiel nicht wirklich gut aus, muss ich sagen, ja. Ist sicher anders oder so. Ja. Du hast irgendwie, muss man schon sagen, man geht trotzdem haben, man ist halt seine 8 Stunden am Tag dort, du kriegst halt dein Geld, es ist halt noch was anderes. Ne? Also soziale Arbeit ist keine Wohltätigkeitsgeschichte, wo ich jeden Tag irgendwie hingehe und denke, ich mache das, weil ich die Welt retten mag oder so, sondern ich bin auch lohnabhängig, ja, weil ich irgendwie Miete zahlen muss, Essen kaufen muss und mir Blödsinn kaufen mag, den ich zwar nicht brauche, aber mir eingebildet zu brauchen oder so. So mit der Motivation, das zu machen. Also ich kriege dafür bezahlt. Das ist ein Job, den ich tue. Und man hat, und die Steffi war an der Wegen, du hast halt ein Team dahinter, das reflektiert das, du sagst, okay, mit der Person kann ich jetzt nicht mehr arbeiten, weil da ist irgendwas passiert, die geht auf die Nerven, tritt etwas an oder war vielleicht übergriffig, kommt immer wieder mal vor, aggressiv oder sexuell in irgendeiner Form. Ne? Na gut, ne, dann wirst du ratzefatz ausgetauscht, da kommt die nächste Sozialarbeiterin, die hinter dir steht, ne, und übernimmt das und du machst es dann so anders oder so. Mhm. Ne? Das heißt, die Institution wird dir nie erschöpft.
Ja. Ne, so. Und ich finde, das sind so zwei Dinge, die irgendwie ansprichst. Auf der einen Seite ist das so, eben, also was der Patrick auch schon gesagt hat, das ist eigentlich einfach im freiwilligen Bereich. Ja. Das ist schon noch einmal was ganz was anderes. Und ich meine, ich bin ja froh, viele Organisationen haben ja als durch freiwilligen Arbeit überhaupt sind überhaupt entstanden und wurden so aufgebaut und haben sich halt dann im Laufe der Zeit irgendwie professionalisiert. Aber ich glaube, eben Freiwilligenarbeit steht nochmal so ein bisschen für sich. Und das Zweite ist einfach auch im geflüchteten Bereich, also ich habe wirklich riesen Respekt vor unseren Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, weil da ist die Ressourcenknappheit wirklich sowas von eklatant. Und vor allem auch diese massive Perspektivenlosigkeit, mit der man da tagtäglich konfrontiert wird, was, glaube ich, sehr auslaugend sein kann. Und wo man auf sehr viel Hoffnungslosigkeit und sehr viel Ohnmachtsgefühle trifft. Und wahrscheinlich noch einmal mehr als in anderen Bereichen.
Das können Sie sich ja übertragen, nämlich einmal an auf Helferinnen, ne? In so einer Situation.
Genau.
Und wenn die Institution einfach fehlt, oder? Und die...
Ja, dann nochmal schlimmer, ne? Also.
Wobei ich auch sagen muss, ich meine, und das möchte ich jetzt nur gerade rücken, weil ich jetzt, wie gesagt, darüber nachgedacht habe, was ich jetzt alles erzählt habe. Es war ein halbes Jahr, das wahnsinnig anstrengend war und sehr emotional, sehr schwierig, aber es war auch eines der besten, ne? Und es war auch jedem einzelnen Menschen, dem man vielleicht ein bisschen helfen konnte, war total wichtig. Und ich meine, ich glaube schon, dass die ersten Monate war halt ganz viel Organisation einfach. Also, wie bringst du Dinge von A nach B? Ja? Also, das. Aber wie das dann begonnen hat, dass das mehr in, glaube ich, mehr in Richtung Sozialarbeit gegangen ist, also ich konnte an dem Moment dann nicht mehr. Mhm. Weil es war dann 6 Monate, es war dann für mich zu viel.
Aber ich denke mal, so wichtig, dass damals so viel passiert ist, das war trotzdem okay. Ne? Ja. Man tut halt. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied. Also es gibt natürlich Institutionen, die haben unterschiedliche Zugänge, Leitbilder, Theorien oder so, und dann streitet man auf die eine Institution mit der anderen. Ja? Mhm. Und eine Institution findet die andere total deppert, weil die total fachlich falsch arbeiten und so. Ne? Vice versa oder so. Ne? Und ich finde das schön, ne? Da kann man irgendwie streiten oder so, ne? Mit Menschen sozusagen, die das jetzt freiwillig machen, die nicht aus einem professionellen Kontext kommen, die keine Struktur hinter sich haben, keine Institution, ne? Ist das, finde ich, eine andere Geschichte oder so. Ne? Ja. Insofern finde ich es auch okay, dass man tut, und insofern nicht mehr passt, dann passt es halt nicht mehr. So irgendwie, dann kann man halt nicht mehr. Ne? Also ich finde, die Frage ist, was kann man da falsch machen oder so, ich glaube, ich weiß nicht. Ne? Ich meine, da tut man halt, natürlich aus professioneller Sicht gibt es immer einiges, was vielleicht irgendwie blöd war, was man hätte anders machen können, wo man wahrscheinlich das effizienter hätte gestalten können, ne? Wo man nicht nach einem halben Jahr schon kaputt ist, sondern aber das hat man halt nicht. Und ich finde, gerade so das 2015er Jahr war, was das betrifft, einfach eine Ausnahme. Und nachdem ja eigentlich die sämtliche staatliche Institutionen komplett versagt haben, ich meine, was wären die Alternative gewesen? Ne? Die Leute sitzen halt da und haben nichts zum Fressen, nichts zum Anziehen oder so. Ne? Und da ist man jegliches sozusagen privates Engagement, die vielleicht ein bisschen am Blödsinn machen oder so, und von mir aus dann, ich weiß nicht, was du vorher gesagt hast, irgendwas hingegen, eine Kaffeemaschine, die man nicht braucht, ja, okay. Aber
Skischuhe.
Ja, so, ja. Aber zumindest ist es ein Symbol, es wäre da, ne? Und das, die Symbol ist schon mal besser als das, was damals die staatlichen Institutionen gemacht haben, wenigstens irgendwas da war.
Ja, ja, aber das hat eine Kehrseite.
Ja, sicher jetzt eine Kehrseite, natürlich hat es das oder so, ja.
Weil die Bilder waren dann, ja, die Flüchtlinge sind undankbar und wollen die Sachen nicht nehmen, ja, weil es auch klumpert ist, ja.
Ja, aber ich glaube sozusagen, in der Flüchtlingshilfe
kannst nichts richtig machen.
Kannst im öffentlichen Diskurs nichts richtig machen, weil es halt einfach eine rassistische Hegemonie gibt. Und egal, was du in dem Bereich tust, ja, oder was auch Geflüchtete tun, ja, irgendwas haben sie immer falsch gemacht. Und über das kann man sich echauffieren und Hassnachrichten austeilen und so. Also ich glaube, sowas muss einem dann beim Touren ein bisschen egal sein.
Und in dem Zusammenhang ist mir jetzt noch was eingefallen, was man vielleicht noch so ein bisschen lernen kann.
Ja, okay.
Und zwar die kleinen Erfolge sehen.
Ja.
Und sie vielleicht auch manchmal so gegenseitig ein bisschen rauskitzeln. Also, und ich merke auch, ich habe es gelernt, gewisse Dinge auch dann gerne zu erzählen oder zum Beispiel auch dem Patrick zu erzählen. Irgendeine winzige Kleinigkeit, aber irgendein winziger Durchbruch, den es vielleicht gegeben hat, so klein auch ist. Und das trotzdem wertschätzen zu können.
Ich habe die letzte Frage für euch. Und die ist total spannende, nämlich: Welche Fragen hätten wir noch stellen sollen?
Jetzt wollen Sie, dass wir im nächsten Podcast folgen.
Ja, absolut. Ich
beantworte dir nachdem, wie Honorarnote ausgefüllt hast.
Uff, ich glaube, also das Gefühl, wir haben jetzt so lange geredet schon.
Grundsätzlich oder zu dem Thema?
Also was mir total leid tut eigentlich, Wir haben euch gar nicht gefragt, wie euer Weg in die Sozialarbeit war. Wie man sich, wie ihr euch entschieden habt, in dem Bereich zu arbeiten. Das haben wir eigentlich total übersprungen.
Ja, was hätte ich jetzt auch nicht gefragt, was tatsächlich so interessant ist.
Okay.
Was, bei mir ist das total interessant. Nicht?
Entschuldigung. Man studiert irgendwas, wird nicht fertig. Ja. Man studiert nur soziale Arbeit.
Das gilt für uns beide übrigens.
Was? Nein, das ist schon mein Traum. Ich habe es davor was anderes probiert.
Na, ich glaube, ich habe es bei einer der ersten Fragen eh schon so ein bisschen angesprochen. Also ich habe halt einfach, ich habe Psychologie studiert und habe gemerkt, das ist mir ein bisschen zu theoretisch und es geht mir ein bisschen zu viel um irgendwelche Tierexperimente und zu wenig um Menschen. Und dann habe ich mir eigentlich das Curriculum von sozialer Arbeit angeschaut und durchgelesen und habe gesehen, hey, da sind ja voll spannende Sachen drin, da ist irgendwie alles dabei, was mich irgendwie so ein bisschen interessiert, also ein bisschen Just, also ein bisschen Psychologie, da ist Politikwissenschaft und so weiter. Und ich hatte eigentlich wenig Vorstellung davon, was soziale Arbeit überhaupt ist, wie ich angefangen habe zu studieren. Aber es dürfte irgendwie gepasst haben, hoffe ich, glaube ich.
Und wenn es Hörerinnen und Hörer zugehört haben, sie sagen, eigentlich total super, was sie machen, ich würde das auch gerne machen. Mhm. Was machen sie?
Naja, also es gibt das Sozialarbeitsstudium. Das ist ein Studium auf Fachhochschulen, da gibt es in Österreich mehrere, die das anbieten. In Wien ist es die FH Campus Wien und das ist ein dreijähriges Bachelorstudium. Das gibt es Vollzeit als auch berufsbegleitend und es gibt auch einen Master, wobei man den Master jetzt nicht unbedingt braucht, um in der sozialen Arbeit arbeiten zu können.
Ich würde sogar eher umgekehrt sagen, weil kommt ja auch vor, Leute studieren vorher was anderes und machen dann einen Master in Sozialarbeit. Und da habe ich auch den Eindruck sozusagen, dass es oft einmal ein bisschen schwierig ist, weil natürlich, ich finde, der Master in Sozialarbeit macht zu meiner Sicht eher dann irgendwie mehr Sinn, wenn man sich ein bisschen mit Forschung auseinandersetzen mag und da ein bisschen weiterentwickeln mag. Ne? Also es ist halt schon noch ein bisschen ein handwerkliches Ding, ne? Wie, keine Ahnung, Gesprächsführung, da und so. Ne? Und ich finde, also mein Eindruck war vom Curriculum oder was ich so von Leuten gehört habe, irgendwie, dass es einfach wahrscheinlich ein bisschen eine fundiertere Ausbildung im Bachelorstudium ist, wenn man nachher wirklich Sozialarbeit machen mag, als wenn man zuerst, weiß nicht, irgendwas Bachelor macht und jetzt nur den Master in sozialer Arbeit. Ja.
Aber es gibt natürlich auch ganz viele sehr kompetente Menschen.
Ja, natürlich gibt es auch kompetente Menschen. Ich wollte, das war die Frage, wenn man das angehen mag. Und die Frage, meine Empfehlung war, ich würde eher das dreijährige Bachelorstudium machen, auch wenn ich vielleicht schon einen anderen Bachelor habe oder hätte, weil ich einfach glaube, es ist noch einmal eine Spur fundiert und handwerklich, aber das ist halt einfach ein wesentlicher Teil. Aber natürlich gibt es ganz tolle Kolleginnen, das stimmt natürlich.
Die aus dem Masterstudium kommen.
Natürlich.
Ja.
Wir sind am Ende angelangt, Gott sei Dank, weil manche halten schon immer auf.
Weil sie aufs Klo müssen, nicht weil es so furchtbar ist.
Ja, stimmt, das müssen wir dazu sagen. Aber jetzt kommt noch die wirklich, also nicht wirklich allerletzte, aber die vorletzte Frage, die auch ganz, ganz schnell geht. Gibt es noch etwas, was ihr uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben oder sagen möchtet?
Na, ich finde, es ist ja auch viel irgendwie um Helfen gegangen oder so, ne? Professionell und nicht professionell. Also ich finde es wichtig, irgendwie Zivilcourage zeigen, mutig sein, ja? und helfen kann auch mal sein, jemanden anzurufen, ne? Wer auch immer das ist, wenn irgendwo ein Problem ist. Ja? Den Mund aufzumachen, wenn man sieht, das kann man so nicht stehen lassen, ja, sei es jetzt rassistische, homophobe oder sonstige Übergriffe oder so. Ja. Einfach ein bisschen Zivilcourage zeigen, finde ich. Das sind die wichtigsten Dinge, wo schon viel geholfen wäre und da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich, eigentlich.
Perfekt, perfekte Antwort.
Dann bleibt mir noch Danke zu sagen für die Zeit und für die Offenheit und Ehrlichkeit und ich glaube, ihr habt uns viel zum Nachdenken gegeben und es war wirklich spannend, also wirklich interessant und mir ist es so ein Herzensthema, weil ich finde, oder uns beiden, weil es so wichtig ist und weil es so unterrepräsentiert wird in der Öffentlichkeit. Und es ist so ein wichtiger Beruf und ich finde es so toll. Deswegen danke für die Zeit, für das spannende Gespräch. Und mir bleibt die letzte Frage zu stellen. Und zwar, wie trinkt ihr jetzt euren Kaffee?
Ich versuche recht wenig Kaffee zu trinken. Aber wenn ich einen trinke, dann einfach mit Milch.
Ich trinke
ohne Zucker.
In der Früh meistens sehr viel Kaffee oder so. Ich habe ihn früher mit Milch und Zucker getrunken. Aber dann wurde mir gesagt, dass ich ein bisschen zu dick bin und jetzt trinke ich ihn nur mit Milch.